Bamberg Doppelpass am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 24-25. Große Emotionen, wohin man geguckt hat gestern. Natürlich oben die Bayern mit dem Müller-Abschied, ein Riesenthema. Sein 13. Meistertitel, der 34. für die Bayern. Die Schale ist wieder zurück in München. Und der Abschied von Thomas Müller, mega emotional. Meisterfeier, große Emotionen beim Müller-Abschied. Und wir schauen auch nach unten zu denen, die die Bundesliga verlassen müssen. Kiel und Bochum steigen ab. Bei den beiden Trauer und Enttäuschung, aber toller Zuspruch von den eigenen Fans. Abstiegsfeier sozusagen, Applaus statt Wut in Kiel und Bochum. Und wir schalten gleich zu Dieter Hecking, dem Trainer von Bochum, der mit ihnen in die zweite Liga geht und dort eine neue Mannschaft aufbauen will. Und der HSV ist zurück. Auch das wollen wir feiern in dieser Sendung. 2555 Tage oder 7 Jahre war der HSV in der zweiten Liga. Und jetzt ist er zurück in der Bundesliga. Das sind die Bilder aus Hamburg. Es war eine wilde Aufstiegsfeier, leider auch mit Verletzten, teilweise schwer Verletzten. Der Dino ist zurück in der Bundesliga. Und jetzt freue ich mich auf unseren ersten Gast. Er ist normalerweise in den Polit-Talkshows zu Hause, freut sich aber sehr, über Fußball zu sprechen. Hier ist der Ministerpräsident von Bayern, hier ist Dr. Markus Söder. Herzlich willkommen. Hallo von Adel und Band und unser Publikum begrüßen den Ministerpräsidenten. Herr Söder, grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Ich weiß nicht, ob Sie es hören konnten. Wir haben uns Dancing Queen ausgesucht für Sie, weil Sie gesagt haben, Ihr Lieblingslied von ABBA. Stimmt das?
Ja, es ist eines der Lieblingslieder, aber nicht das einzige. Also, aber gestern gab es natürlich noch schönere Lieder, ja, die ganzen.
Ja, Sie waren im Stadion, ne?
Ja, es war, also ich würde es mal so sagen, es war geil. Also anders kann man es jetzt sagen, also es war super.
Ist das ein Wort, was man in der Polit-Talkshow auch benutzen würde? Also sind Sie jetzt hier anders heute?
Nee, ich glaube, Sie sind anders, weil also so schlimm wie in der Politik-Show kann es gar nicht sein. allerdings die Gäste.
Ja, die stellen wir erst noch vor.
Ja, ja. Es gibt ja zwischen Politik und Fußball einen grundlegenden Unterschied. Im Fußball werden Fouls geahndet und gepfiffen, ist in der Politik nicht der Fall.
Ja, es gibt keine neutralen Schiedsrichter, ja, in der Politik. Ja. Das ist der Unterschied. Aber es gibt große Emotionen, die haben wir gestern gesehen, die haben Sie miterlebt in der Allianz Arena. Und einen Mann mit Thomas Müller, der ein außergewöhnlicher Spieler war, eine außergewöhnliche Persönlichkeit ist. Und das bewiesen hat auch mit einer Sache, wo man denkt, passt das eigentlich dahin, mit einem Witz, den er dann plötzlich erzählt hat, übers Stadionmikrofon. Und den wollen wir uns nochmal anhören.
Ich habe da noch einen Witz vorbereitet. Also seht's mir nach, Humor ist ja sehr individuell. Ich habe nach einem Witz gesucht für Abschiede und habe da keinen geeigneten gefunden, der mir gefallen hat. Dann habe ich eine Zündstufe mehr gesucht über Beerdigungen.
Das ist der eigene Witz. Ja, ja.
Der Vater liegt im Sterben zu Hause. Die drei Kinder stehen an seinem Bett. Auf einmal duftet es nach seinem Lieblingskuchen aus der Küche, den die Mama gerade zubereitet. Dann sagt der Vater: Sohn, bring mir bitte noch mal ein Stück von meinem Lieblingskuchen. Das wäre mein letzter Wunsch. Dann kommt er aus der Küche wieder, ohne Kuchen, sagt der Vater: Ja, was ist jetzt los? Ja, die Mama hat gesagt, er ist für nach der Beerdigung. Also, Servus!
Den kennt nur er, oder?
Ja, ich habe Ich habe ihn gewundert, vor allem ich fand der eigentliche Witz, weil er zu sagen, mir ist zur Verabschiedung nichts eingefallen, also sage ich was zur Beerdigung. Das fand ich war der eigentliche Witz dabei.
Ja, absolut. Also wirklich,
aber er ist ein super Typ und mittlerweile auch ein Generationenprojekt. Ich weiß ja genau, weil zum Beispiel meine Kinder, meine Söhne, die große Fußballfans sind, die sind damit aufgewachsen.
Ja.
Und Thomas Müller hat so eine ganze Generation jetzt auch geprägt und gebunden. Und deswegen, weil er halt auch Bayer ist. Ja? Also er ist jetzt nicht ein Superstar wie andere Bayern-Spieler, die gewesen sind, sondern er ist halt ein echter Bayer, hat den Charme und den Witz. Und deswegen bin ich sicher, dass er auch Bayern und dem FC Bayern erhalten bleibt.
Es wird ja immer gesagt, Radio Müller. Er wird Ihnen sicherlich irgendwie abgehen. Da sind wir uns einig und sprechen natürlich gleich über ihn mit folgenden Gästen, die Sie fast schon vorstellen wollten. Aber ich mache das jetzt mal in dem Fall.
Ja, Sie müssen auch noch was für das Geld
machen. Ja, eben, ne? So ist es, genau. Muni Zitouni ist hier. Herzlich willkommen, Coach und Podcaster. Dann freue ich mich sehr, dass Mike Franz mal wieder den Weg zu uns gefunden hat. Und jetzt die beiden wahrscheinlich, die Sie vor allem meinten. Mario Basler, meine Damen und Herren, ist hier. Und Stefan Effenberg. Grüß euch. Und wer fehlt noch? Meine liebe Kollegin Katharina Kleinfeld. Und die Frage der Woche, und die geht natürlich um Thomas Müller, um seine Zukunft.
Wie könnte es anders sein nach einem solchen Samstag? Thomas Müller, es ging von vorne bis hinten um ihn. Er stand die ganze Zeit im Mittelpunkt. Wir gucken uns noch mal ein paar Bilder an. Die Emotionalität, die begann nämlich schon vor Anpfiff, als er dieses Bild hier von den Bayern-Bossen überreicht bekommen hat. Es gab Sprechchöre, eine Choreo. Sicherlich hier emotional, möglicherweise aber erst später die Tränen, die habe ich dann hier und da auch noch entdeckt. Nämlich als er dann von Manuel Neuer gebeten wurde, die Meisterschale dann auch hochzuhalten. 25 Jahre, er ist eine absolute Legende, eine lebende Bayern-Legende. Sein 750. Pflichtspiel war es jetzt und sein letztes in der heimischen Allianz Arena. Hier wurde ihm, wie gesagt, der Vortritt gelassen vom Kapitän und das wurde dann auch später noch, so wie uns berichtet wurde, gebührend abends gefeiert, als dann die Mannschaft und auch die Chefs, unter anderem Uli Hoeneß, hier in der Nähe des Stachus im Jakob, also einem Münchner Nachtclub, dann nochmal zugegen waren, um ein bisschen wahrscheinlich zu tanzen, die Korken tanzen zu lassen. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall wurde das Ganze hier nochmal ordentlich gefeiert. Und jetzt stellt sich die große Frage, wie geht es denn eigentlich weiter mit Thomas Müller? Jetzt haben wir eben gerade schon von Dr. Markus Söder gehört. Ja, hoffentlich bleibt er dem FC Bayern München erhalten. Wir wollen wissen, was sagen Sie denn dazu? Wir haben Ihnen ein paar Antwortmöglichkeiten gegeben. A wäre weiter Fußball spielen. Das hatte er im Vorfeld auch selbst gesagt. Er würde eigentlich noch gerne, vor allem beim FC Bayern, weitermachen. So, B wäre beim FC B ein Funktionärsamt übernehmen oder C als TV-Experte arbeiten. Obacht, vielleicht brauchen wir dann hier noch einen weiteren Stuhl neben Stefan. Oder D, eine Auszeit nehmen, ein Sabbatical, so sagt man ja heute so schön. Machen Sie gerne mit und dann diskutieren wir hier ein bisschen im DOPA.
Ja, also bitte beteiligen Sie sich. Der Ministerpräsident hat ja schon gesagt, also es geht wahrscheinlich Richtung irgendwann ein Amt beim FC Bayern zu übernehmen, aber wann?
Ja, TV-Experte wäre natürlich leicht, da kann man halt einfach was erzählen, aber
ja, also wenn wir jetzt gerade mal schauen, ob das so einfach ist, über Fußball zu reden.
Aber ich glaube, wenn man mich so fragen würde, ich finde, am Ende beim FC Bayern, da gibt es ja das Management oder gibt es den Verein. Ich finde, es gibt keinen, der so eine enge Bindung an Fans und auch an die Idee FC Bayern hat. Irgendwann mal, glaube ich, wäre er ein super Präsident des FC Bayern.
Trotzdem leben wir hier, ja, das glaube ich auch, leben wir hier die direkte Demokratie. Wir fragen also das Volk bei unserer Frage der Woche und schauen jetzt auf diese emotionalen Bilder. Katharina hat uns ja einiges schon gezeigt. Der letzte Auftritt von Thomas Müller in der Allianz Arena als Spieler des FC Bayern mit der Schale.
Die 13. und vermutlich letzte Meisterschaft für Thomas Müller. Nach 502 Bundesliga-Einsätzen und 750 Pflichtspielen, alle für Bayern München.
Wir haben alle gewusst, dass der Moment kommen wird. Ich habe es auch gewusst. Und ich bin sehr glücklich drüber, dass wir diese Schale wieder in München haben.
Und diese allerletzte Bierdusche hat möglicherweise sogar noch eine spezielle Bedeutung. Zumindest, wenn Markus Söder recht behält. Bayern ohne Müller ist wie Bier ohne Schaum. Müllers erstes Bundesliga-Tor liegt mittlerweile knapp 16 Jahre zurück. Der Start einer Weltkarriere mit am Ende 34 nationalen und internationalen Titeln. Sein Trikot war ein Verkaufsschlager, er war der perfekte Werbeträger des Vereins. Und kein Spieler seit Franz Beckenbauer wurde von den Bayern-Fans so heiß geliebt wie Thomas Müller.
Ich wollte mich bei den Menschen bedanken, bei den Menschen, die Radio Müller auch über all die Jahre auch ausgehalten haben. Es ist nicht immer ganz einfach mit mir. Ich kann auch relativ anstrengend sein.
Vielleicht ist den Bayern noch gar nicht klar, was Müllers Abgang bedeutet. Den Verlust einer absoluten Identifikationsfigur, bayerisch, authentisch, charismatisch.
Wenn ich das Team anschaue, ich sehe ganz viele junge, hungrige Spieler, die auch, wie ihr richtig gesagt habt, die ihr Herz geben für den FC Bayern. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt und trotzdem appelliere ich an alle, die auch nächstes Jahr und in den nächsten Jahren hier sind, reißt euch den Arsch auf.
Was wird nun also bei den Bayern ohne Müller? Business as usual? Großer Katzenjammer? Wir meinen, jeder ist ersetzbar. Aber Thomas Müller ist die Ausnahme.
Stefan, sportlich ist er wahrscheinlich zu ersetzen. Aber der Typ Thomas Müller, das ist ja vorhin auch schon angeklungen, diese Identifikation, Integrationskraft, die er hat, wird das ersetzbar sein, so über Nacht oder über die Sommerpause für den FC Bayern?
Du hast es ja gesagt, sportlich mit Sicherheit. Aber ich glaube, diese Person Thomas Müller wird immer in Verbindung bleiben mit dem FC Bayern. Ich bin mir auch ziemlich sicher, egal wo seine Reise hingeht, jetzt im Sommer oder nach der Club-WM, die spielt er ja auch noch. Mhm. Ist ja auch noch mal ein Titel, den er erreichen will. Dass die Reise dann früher oder später irgendwann zurück zum FC Bayern geht. Und das ist auch logisch und nachvollziehbar, wenn du über 20 Jahre die gleichen Farben trägst für diesen Verein. Und ich glaube, man hat das auch gestern im Stadion gesehen und erlebt, dass das mit Sicherheit kein Ende ist für immer, sondern der Tag X wird kommen, wobei Thomas Müller zurückkehrt.
Was glaubst du denn, Mario, oder wie hast du seine Karriere erlebt? Was war seine besondere Bedeutung, seine besondere Wichtigkeit für den deutschen Fußball, aber für den Fußball des FC Bayern und den Club auch?
Na gut, es steht ja außer Frage, was er geleistet hat. Ich meine, wir haben es ja gehört, 34 Titel insgesamt gesammelt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt beim FC Bayern einer gab, der so viele Titel gesammelt hat.
Nein.
Wahrscheinlich nicht. Aber es kommt halt auch irgendwann mal die Zeit, ne? dass man aufhören muss. Und ich glaube nochmal, dass man ja auch in der Saison schon halt gesehen hat, auch gerade bei den internationalen Spielen, dass es vielleicht nicht mehr für ganz nach oben reicht. Mhm. So, und dass dann irgendwann mal eine Entscheidung auch ein Verein treffen muss, obwohl er so viel geleistet hat. Das war bei vielen anderen Spielern genauso. Und nochmal, ich bin jetzt auch froh, wenn ich ganz ehrlich bin, dass das Thema erledigt ist, weil ich habe schon gedacht, jetzt so die letzten drei Wochen, hoffentlich gibt es weiterhin Bundesliga-Fußball, wenn Thomas Müller aufhört. und nochmal, er hat vieles geleistet, toller Abgang gestern, auch nochmal mit der Meisterschaft, ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes, aber der FC Bayern wird auch ohne Thomas Müller weiter Fußball spielen.
Ganz bestimmt, aber der Abschied nach den leichten Verdrückungen, die es ja so gab zwischen Januar und März, war das würdig?
Ja, erstmal finde ich auch, dass es an sich gut ist, dass Thomas Müller aufhört, weil es ist immer besser, wenn du gehst und alle bedauern es. Mhm. Ja? Und manchmal wird es ja auch in der Politik anders gehandhabt. Zu lange an Ämtern festzuhalten ist nicht so gut und deswegen, ja, lieber jetzt ein Schmerz.
Sprichst du da unseren Gast direkt an? Oder?
Nein. Der Schmerz an sich ist erstmal jetzt schön zu spielen, weil wir werden ihn alle vermissen. Das ist in der Tat so. Und das Thema ehemalige beim FC Bayern ist ja auch ein Thema, was in den letzten Jahren immer wieder mal für Schwierigkeiten gesorgt hat. Also erinnern wir uns an Philipp Lahm, was da Oliver Kahn, der jetzt schon wieder weg ist, auch mit den anderen Spielern Groß, Alaba. Also ich bin gespannt, wie das funktionieren wird, dass Thomas Müller definitiv zum Verein zurückkehren wird. Davon bin ich überzeugt. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, was Thomas Müller für eine Strahlkraft hat, auch international. Der ist 2010 Torschütze Torschützenkönig geworden der WM. Der war 2014 mit 5 Toren der zweitbeste Torschütze, ist Weltmeister geworden. Und ich erinnere mich an eine Situation, da war ich privat in Tansania, saß in einer Hütte eines Maasai, der wollte mir eigentlich seine Hütte zeigen und hörte, dass ich aus München komme. War Munich. Und ich sagte, ja. Und dann saß dieser Krieger, dieser Stammeskrieger in seinem, ja, mit seiner Zunft und sagte mir, Munich, oh, I love Thomas Müller. Und das zeigt, dass dieser Mann ist wirklich weltweit bekannt und hat sich ein Renommee erarbeitet. Und das sollte auch der FC Bayern nutzen. Und deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass er eine große Rolle einnehmen kann. Nur dürfen wir nicht vergessen, wie das in der letzten Zeit auch passiert ist.
Du hast ja noch gegen ihn gespielt.
Ja.
Wie war er denn als Gegenspieler? Hat er die ganze Zeit getextet?
Ja, der hat schon, ja, da sind aber zwei aufeinander getroffen. Ich ja auch. Also wir haben uns schon gegenseitig zugetextet. Aber nein, das ist natürlich auch so ein Spieler, der dann auf einmal da ist, der dann die Buden macht, wo du denkst, oh, heute hast du ihn im Griff. Und auf einmal kommt er um die Ecke, macht die Bude und du denkst so, nee, hast du doch nicht im Griff. Also von daher, nein, toller Spieler. Aber was ich so bemerkenswert finde, er war sehr authentisch, sehr bodenständig. Er ist ja ein absoluter Superstar, Weltstar, kann man fast sagen, im Fußball. Du hast aber immer das Gefühl, ey, das ist einer von uns. Mit dem kannst du an der Bar treffen und direkt ein Bierchen trinken und auf Augenhöhe reden. Und das, finde ich, hat ihn auch ganz besonders gemacht.
Er hat übrigens sich auch mal geäußert zu dir. Er ist nämlich gefragt worden, Folgendes.
Wer war der härteste Gegenspieler bis jetzt?
Mike Franz? Ja, vor dem habe ich Angst gehabt damals.
War so ein Wadenbeißer oder was?
Ja, der war schon auf jeden Fall... sehr harter Verteidiger, aber ein absolut fairer Sportsmann. Und dann hat er einmal ausgeholt an der Mittellinie zu einer Grätsche. Und ich dachte, jetzt zieht er voll durch und habe mich schon fallen lassen. Am Ende hat er aber den Fuß nicht durchzogen, sondern war dann so einen halben Meter vor mir weg. Es sah trotz Kamerabild, sah aus wie ein Foul, aber war so zwischen uns, war ungefähr halber Meter Platz. Aber ich habe es überlebt, das war gut.
Ja, sehen wir.
Ja.
Zum Glück hat er es überlebt. Wusstest du, dass er Angst hat vor dir?
Ich habe das schon mal gesehen.
Gespielt habt?
Er war ja sehr jung, ich weiß, oder da haben wir, glaube ich, 2-1 verloren. Wir haben 1-0 geführt, müssen eigentlich das 2-0 machen und dann auf einmal bap-bap und dann haben wir in München wieder verloren und so war das sehr, sehr oft hier. Und damals wusste ich das noch nicht, aber ist natürlich eine, ja, wenn so ein Spieler das über mich sagt, ist es natürlich schon auch ein Ritterschlag. Finde ich ganz cool.
Total. Du bist ja, Monir, in deinem Podcast, auch in deinem Coaching, viel mit Leadership beschäftigt. Diese Rede, die er da gestern gehalten hat, da hat er ja gleich nochmal so einen Satz gesagt, den ich ganz beeindruckend fand. Aber alle, die da sind, die ganzen Talentierten und so weiter, ihr wisst schon, das ist was Größeres hier, der FC Bayern, also reißt euch den Allerwertesten auf. Ist das sein Leadership in der Kabine wahrscheinlich auch gewesen, was wir da jetzt mal so ein bisschen mitkriegen durften?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir dürfen Thomas Müller trotz seines ganzen Humors nicht unterschätzen, was er in der Kabine auch leistet und geleistet hat. Also genau in diesen Momenten. Und ich fand es gestern wirklich beeindruckend mit diesem Mikrofon. Herr Söder, Sie waren ja auch vor Ort, Sie haben es mitgekriegt. Also so frei zu reden, so eine Rede zu halten und mal kurz neben raus solche Führungsvisionen auch nochmal loszuwerden und auch zu zeigen, dieser Verein ist mehr als jeder Einzelne. Also das war großartig. Und das hat er auch auf vielen Meisterfeiern auf den Balkonen dieser Stadt auch gezeigt. Und er hat immer das Größere im Blick gehabt. Und ich glaube, das ist das auch, was die Leute schätzen, was die Leute auch an ihm lieben, dass er trotz seiner, er stellt sich schon gerne in den Vordergrund, aber es ist immer klar, dass er den Verein, die Leistung, die Mannschaft über alles stellt. Und ich erinnere mich an ein Interview 2016, da spielte er im Halbfinal-Hinspiel in Atletico Madrid nicht. Pep Guardiola hat ihn auf die Bank gesetzt in einem der wichtigsten Spiele des FC Bayern dieser Saison. Und er kam in die Mixzone und das Einzige, was ihn beschäftigt hat, war die Niederlage dort. Also er hat überhaupt nicht von sich gesprochen, sondern hat auch dort wieder den Verein gesehen und die Mitspieler. Und das ist etwas, was man ihm total abnimmt, dieses authentische Mitfühlen mit der Mannschaft, mit dem Verein. Und das ist etwas, was die Menschen mögen und deswegen hat er so hohe Sympathiewerte.
Ich glaube auch, dieses Gefühl, ihm geht es um die Sache. Das ist ja auch eine Parallele zur Politik. Weil das viele Menschen ja teilweise auch vermissen, weil sie denken, Politiker, denen geht es eigentlich um sich selbst und nicht um die Sache. Ist das eine Fähigkeit von Thomas Müller, die er besonders hat, also seinen eigenen Anspruch vielleicht hinter der Mannschaft zurückzustellen?
Ich glaube schon, dass es der insgesamt Ehrgeiz ist, was zu bewegen. Also wir sprechen ja nicht nur von einer Legende, weil er lang beim Verein war. Sie hatten es angesprochen, Weltmeister. Weltmeister sind per se Legenden. Was haben wir die letzten Jahre gehofft, dass die Nationalmannschaft wieder in die Nähe kommt von sowas? Und das sind immer die ganz großen Generationen. Und wenn wir jetzt auch den FC Bayern anschauen, zu der letzten 10, 12 Jahre, früher, ich bin ja auch schon ein bisschen älter und weiß genau, wie das war, da gab es mal, Bayern wird mal Meister, dann wird es mal Gladbach, dann wird es mal Bayern, dann wird es der HSV, dann wird es mal Bayern, dann wird es Bremen. So ging hin und her. Und wenn man die Dominanz der letzten 10, 12 Jahre sieht, das hat schon sehr auch mit ihm, mit dem Konstrukt, mit der Identifikation und mit diesem radikalen Leistungswillen zu tun. Deswegen ist manches Spaß und Humor, aber am Ende zählt die Leistung und es macht auch diesen Sport so sensationell. Seien wir ganz ehrlich, es gibt so tolle Sportarten, aber keiner bewegt, begeistert in so kurzer Zeit so viele Menschen. Ich habe mir das gestern gedacht, diesem Stadion, die Leidenschaft, die Tränen, die Freude. Und Thomas Müller steht für Leistung, aber auch für totale Emotionen und was halt ganz wichtig ist, FC Bayern und ein Bayer ist es. Also nicht ein Spieler von irgendwer, sondern ein Bayer und es macht ihn so einzigartig und besonders. Und deswegen ist er bei uns in Bayern auch einfach ein Volksheld.
Und diese Spieler, die immer bei einem Verein bleiben, das gibt es ja nicht so viele, die dann so eine und auch vor allem auf der Flughöhe durch die Karriere gehen, ne?
Außergewöhnlich, überhaupt keine Frage. Er hatte ja damals zu Beginn seiner Karriere sehr wohl Angebote mit Hoffenheim. Das war kurz vor Vertragsunterschrift. Aber Hermann Gerland hat sich mehr oder weniger für ihn eingesetzt, dass er bei Bayern München bleibt und hat dann diese Karriere hingelegt, durchgehend über so viele Jahre bei einem Verein. Das ist schon außergewöhnlich. Ich hätte mir Thomas Müller auch ehrlich gesagt auch nirgendwo anders vorstellen können, wo seine Reise jetzt nach der Club-WM hingeht. Bin ich selber gespannt, ob er überhaupt noch weiterspielt oder komplett sagt, danach ist Feierabend. Mhm. Ich glaube, wichtig ist für ihn einfach nur, jetzt erstmal den Kopf frei zu kriegen. Also Emotionen haben wir gestern nach dem Spiel gesehen, aber ich glaube, das wird erst kommen. Lass mal ein paar Wochen vergehen ohne Komplettsport, dann wird das richtig rauskommen und dann wird ihm mit Sicherheit auch erstmal bewusst, was es bedeutet, nie mehr in der Allianz Arena mit der 25 aufzulaufen, nie mehr für den FC Bayern zu spielen. Diese Zeit wird noch kommen, irgendwann im August oder im September. Und dann bin ich gespannt, auch wie es mit ihm weitergeht.
Wobei du sagst, Emotionen haben wir gesehen. Ich fand ja, dass er positive Emotionen hatte. Es war eigentlich kaum Wehmut, es waren eigentlich keine Tränen, es war kein dem hinterher trauern, sondern...
Das wird aber kommen. Also wir haben ja alle die Karriere irgendwann mal beendet und das ist nicht der Tag, an dem es dann vorbei ist oder so wie gestern sein letztes Heimspiel, sondern dieser Tag oder Wochen, vielleicht auch Monate, die werden kommen, wo du denkst, jetzt ist meine Karriere
komplett. Die Mannschaft fährt wieder ins Trainingslager.
Genau, und du bist einfach nicht dabei und bei den Mannschaftssitzungen nicht dabei, bei den Mannschaftsfeiern, wie auch immer, nicht mehr dabei zu sein. Dieser Tag, der wird kommen in naher Zukunft, mit Sicherheit.
Wir Journalisten werden ihn auch vermissen. Er wird sicherlich weniger präsent sein dann, weil er war natürlich einer, der immer einen guten Spruch rausgehauen hat, aber auch immer Substanz hatte. Und gestern hat er sich dann in der Mixzone, also in dem Bereich, wo sich Spieler und Journalisten dann nach dem Spiel treffen können, auch noch mal ein paar Worte an die anwesenden Journalisten gerichtet. Fand ich auch sehr schön.
Nee, das wollte ich euch auch nochmal sagen. Also die Fragen sind nicht erlaubt. Ich stelle die Fragen und die Antworten gebe ich selber. Den habe ich gestern getroffen.
Klaus Augenthaler.
Den habe ich gestern getroffen im Trainingsgelände. 18? Ja?
Ja.
Kann sein, ja.
Was bleibt für Sie von diesem Tag?
Nein, ich wollte mich bei der ganzen Journalie auch tatsächlich bedanken. War eine schöne Zeit. Ist vielleicht komisch für euch, dass sich auch mal jemand bedankt und so. Ich fand es wirklich amüsant, natürlich auch manchmal intensiv. Aber ich habe immer auch ein bisschen ein Verständnis für euch gehabt und ein Herz für euch auch. Also vielen Dank für die Begleitung und dann sehen wir uns. Okay?
War es heute so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Ach, doch noch ein paar Fragen. Ich dachte, die
eine
Fragen stelle ich.
Eine nur.
War wunderbar, oder? War doch schön.
Ja.
Ja, toll.
Ja, da hat er auch Klaus Augenthaler gemacht. Das wäre auch Ihr Traum, oder?
Klaus Augenthaler?
Nein, also sozusagen Pressegespräche ohne die lästigen Fragen, ohne die lästigen Journalisten.
Ja, ich könnte es. Also ich wüsste das schon, wie das geht. Also
ja,
das
könnte ich auch machen. Ja.
Aber noch einmal, wie gesagt, die Fußballjournalisten sind eigentlich doch, machen wir noch ein bisschen freundlicher. Außer es läuft halt schlecht. Ich meine, letztlich im Fußball geht es halt einfach, ist das Schöne daran auch, es geht halt vom Ergebnis. ist das Ergebnis gut, war alles irgendwie super, ja, war das Ergebnis schlecht, hilft jede Ausrede nicht. Und deswegen macht es auch das Schöne, du kannst Woche für Woche was ändern. Ich denke, das machen wir bei so Sportlern, die ein ganzes Jahr auf ein Event hin trainieren und dann passiert irgendwas und es klappt dann nicht. Im Fußball hast du jede Woche die Möglichkeit, alles besser zu machen und drum. Und das glaube ich auch, dass das Thomas Müller fehlen wird. Aber wir wissen ja auch, warum der Vorteil natürlich ist. Der Thomas Müller kam als ganz junger Spieler zu einem der besten und größten Vereine überhaupt. Mhm. Heute ist es ja leider so, auch für viele Fans ist das immer so schwierig. Ein junger Spieler kommt zum Verein, trifft eine halbe Saison ganz gut. Schon wird er irgendwohin verkauft. Ich finde es im deutschen Fußball wie im Gesamtfußball schade, dass es so schnell immer geht, da kann überhaupt keine Identifikation entstehen. Ich würde mir wünschen, dass länger wieder so Karrieren sind, dass Spieler für eine Mannschaft, für eine Region, für einen Verein und für die Fans da sind. Das wäre besser für den Fußball.
Ja, stimmt. Aber der FC Bayern ist auch nicht ganz unschuldig,
keine Frage.
Weil die Besten der Konkurrenz gehen auch häufig nach München und so ist eben da die Nahrungskette in der Bundesliga. Katharina, du hast einen Bayern-Fan an deiner Seite, unschwer zu erkennen.
Überraschenderweise wollen wir natürlich auch mit den Bayern-Fans ein bisschen darüber sprechen, wie das denn jetzt eigentlich ist, wenn Thomas Müller tatsächlich geht und das letzte Heimspiel jetzt absolviert hat. Jetzt haben wir eben gerade gehört, das wird bei ihm wahrscheinlich selbst noch ein bisschen dauern. Wie ist es bei dir als Fan? Hat diese Wehmut schon eingesetzt?
Ja, schon. Das hat mir gestern auch im Stadion schon ganz klar gemerkt. Also die Emotionen, die sind unglaublich gewesen, was da die ganze Zeremonie, wie die da stattgefunden hat. Und das einfach nie mehr so zu erleben mit einem Thomas Müller, ist was anderes.
Tut schon weh.
Ja.
Wie ist es mit der Sichtweise auf den Verein? Seitdem der FC Bayern München bekannt gegeben hat, dass es nicht mehr weitergeht mit Thomas Müller, ist er jetzt ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Bist du noch sauer?
Nee, ich will mich da eigentlich gar nicht zu sehr drüber äußern. Ich glaube, die ganzen Medien haben das schon genug gemacht. Also ich weiß zumindest
nicht. Warst du gar nicht sauer?
Nicht direkt. Also ich weiß nicht, was hinter den Kulissen abgegangen ist. Ich kann nur das lesen, was irgendwo bei Bild oder wo auch immer geschrieben wurde. Von daher kann ich mir da nicht eine große Meinung anmachen. Das steht mir nicht zu. Und ich denke, die haben alle miteinander geredet, sind zum Ergebnis gekommen. Es ist vielleicht unglücklich kommuniziert worden nach außen, aber so ist es.
Und traurig im Ergebnis, aber so ist es.
Natürlich, ja.
Was glaubst du denn? Wie geht's weiter für ihn?
An seiner Stelle würde ich vielleicht einfach erstmal noch das Momentum genießen, als Legende dazustehen und einfach ein bisschen eine Auszeit zu nehmen. Mal gucken, ob er dann nochmal sagt, er will nochmal irgendwo ein bisschen kicken oder ob er sagt, er geht zum FC Bayern als Identifikationsfigur zurück.
Was würdest du dir wünschen?
Identifikationsfigur.
Beim FC Bayern
beim
München.
FC Bayern, ja.
Kai, danke dir.
Ja. Ja, in die Richtung geht es offensichtlich bei den meisten hier, auch bei uns in der Runde. Aber die Entscheidung trifft natürlich Thomas Müller selbst, ist doch klar. Gestern spielte noch ein Kakadu eine kleine Rolle bei der Meisterfeier. Was es damit auf sich hat und was das über die Stimmung. Da ist der Kakadu von Vincent Kompany, dem Trainer, da abgestellt, wo die Schale vorher drauf war auf diesem Podest. Was das über die Stimmung in der Mannschaft vielleicht sagt, das nach einer kurzen Pause. Ein kleines Fazit dieser Bayern-Saison und wir sprechen über Bochum und schalten zum Trainer des Absteigers zu Dieter Hecking. Das alles nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg-Doppelpass. Bis gleich. Zum Stahlberg-Doppelpass. Mit Hajo von Hadel und Belt und heute dem Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Mario, wir haben in der letzten Woche und in der Woche davor hier Schulnoten versucht zu vergeben für die Saison des FC Bayern. Da gab es dann auch Anrufe, war man nicht so happy, weil irgendjemand eine 4 gegeben hat. Ist ja in Ordnung. Aber es wird oft, und das kam auch in diesen Diskussionen raus, oft so ein bisschen klein geredet, eine deutsche Meisterschaft, das ist ja normal sozusagen für den FC Bayern. Wie siehst du das denn?
Naja, für den FC Bayern ist ja klar, deutsche Meisterschaft ist natürlich zu wenig. Da müssen wir ja ehrlich sein. Also es war maximal eine 3, meines Erachtens, weil die deutsche Meisterschaft, die muss drin sein. Du musst Minimum DFB-Pokalfinale kommen. Das haben sie jetzt die letzten 4 Jahre, glaube ich, auch nicht mehr geschafft. Oder 5 sogar. So. Und dann ist eine Saison vom FC Bayern, nur die deutsche Meisterschaft, meiner Meinung nach viel zu wenig.
Ist das so, Stefan? Ich weiß, du sagst,
du
brauchst keine Note geben, aber Meisterschaft, ehrlichster Titel, über die ganze Saison abrufen. Sie waren seit dem dritten Spieltag Tabellenerster. Also
Warum ist das dann nur eine befriedigende Saison sozusagen?
Also für mich, Entschuldigung, nicht für den Stefan. Für mich ist er nur befriedigend.
Ja, und deswegen ich frage ja den Stefan.
Ja, dann sagt er so.
Ja, aber er hat dir jetzt geantwortet für mich.
Habe ich doch, habe ich nicht dich angesprochen?
Pass doch. Nein, ich habe es ja letzte Woche gesagt, das ist der ehrlichste Titel, wo du wirklich jeden Tag für arbeiten musst, um am Ende 33. Spieltag oder 34. Spieltag die Schale in Empfang zu nehmen. Ich glaube, das ist schon etwas Außergewöhnliches. Da kannst du einfach nicht einen Haken dran machen und gesagt, ja, das ist ja das Minimum. Kalle Rummenigge hat gesagt, das ist der ehrlichste Titel und das ist auch so. Mhm. Und von daher, sie haben die meisten Tore geschossen, die wenigsten bekommen. Jetzt kann man natürlich das Paket nehmen, beim Pokal bin ich bei dir. Allerdings unterscheide ich da auch, weil in diesem Jahr haben sie verloren gegen Leverkusen, wo sie lange mit 10 Mann gespielt haben, nach einer Viertelstunde durch die rote Karte Manuel Neuer. Was nicht sein darf, ist natürlich, dass du im Pokalspiel gegen Saarbrücken ausscheidest oder gegen Holstein Kiel im Elfmeterschießen. Das darf nicht sein, das darf nicht passieren. Davor, und das muss der Anspruch des FC Bayern sein. Champions League ist nochmal ein anderes Level. Deswegen, er sagt eine 3. Ich wiederhole mich gerne. Für mich ist das eine 2, weil auch, finde ich, Kompany kam. Es war ein Umbruch da. Er musste die Mannschaft wieder zurück in die Spur bringen. Das hat er sehr wohl geschafft. Und von daher, es war sehr harmonisch, finde ich. Auch wie er sich verkauft hat in den Pressekonferenzen und so weiter. Also ich glaube, dass es ruhig war bei Bayern München in diesem Jahr. Und deswegen gibt es von mir aus die Note 2.
Wie gut hat Ihnen denn der FC Bayern gefallen in der Saison? Also rein als Fan auf der Tribüne oder vor dem Fernseher?
Also für mich ist es ja mal wichtig als Ministerpräsident, dass Bayern oben steht. Ja, also deswegen war das letzte Jahr schon sehr schmerzhaft, wenn ich das sagen darf. Und das letzte Jahr war auch, also die letzte Saison war auch also ziemlich chaotisch und am Ende nicht einmal den zweiten Platz und so weiter. Ich finde es auch, ich würde auch eine 2 geben. Also ich weiß noch am Anfang, oh, kann der Trainer das? Oh, und die dritte, vierte, fünfte Wahl, das wird ja nie was werden. Und es gibt da Chaos und so weiter. Und dann mal ein Spiel verloren, oh, und der FC Bayern kann das. Nochmal am Ende der Saison, Meister, ziemlich überzeugend Meister. DFB-Pokal ist immer gut, wenn es dazukommt. Und bei der Champions League, finde ich, muss man halt ehrlicherweise sagen, in den letzten 10 Jahren hat außer Real Madrid, die das 4-5-mal gewonnen haben, kaum einer 2-mal gewonnen. Und ich habe auch nicht erwartet, dass in diesem Jahr die Champions League so gewinnbar ist. Jetzt wollen wir sehen, ob vielleicht Inter Mailand, die super Fußball spielen, die sie ja dran sind. Also ich würde sagen, der Aufbau der Mannschaft, die Umstellung, der Umbruch ist gut gelungen. Ja. Und der Trainer, muss ich mal wirklich sagen, hat es unter dem Strich hervorragend gemacht. Was ich so besonders beeindruckend finde, wenn es mal schlecht gelaufen ist, dann ist der Trainer nicht vor die Medien gegangen und hat gesagt, der Spieler ist schuld und der ist weg und den will ich nicht mehr haben. Sondern er hat sich immer in der ganzen Saison hinter die Mannschaft gestellt. Und mein Gefühl ist, Trainer und Mannschaft sind eine Einheit. Und darum ist das auch ein Erfolg der Mannschaft. Und ich freue mich einfach und wünsche viel Glück für die neue Saison.
Man muss ja auch sehen, wo der Verein herkommt. Jetzt denkt man, so ein Titel ist ganz normal, aber vor 2 Jahren hat quasi Dortmund den Titel ja nach München zurückgeschickt.
Ja, vielen Dank immer noch verschenkt, mal für damals. Ja,
verschenkt. Das war sehr nett von Dortmund. Letztes Jahr eben Dritter und angesichts dieser Situation hat sich der FC Bayern tatsächlich mit diesem Glücksgriff Kompany stabilisiert. Ich glaube, in der Champions League 3 Gegentore in Rotterdam, 4 gegen Barcelona, gab es ganz tolle und wichtige Erkenntnisse für Kompany und auf dem kannst du jetzt aufbauen. Ich glaube, der Verein steht gut da, die Mannschaft steht gut da und sie wissen jetzt auch, glaube ich, in welche Richtung sie jetzt für die nächste Saison Spieler verpflichten müssen. Und ich glaube, dass gerade im Abwehrbereich da was passieren sollte. Und wenn sie das schaffen, dass sie die Abwehrschwächen, die ich in diesem Jahr noch gesehen habe, gerade in diesen wichtigen Spielen, wenn sie sich da stabilisieren und der eine andere Offensivakteur vielleicht aus dem Nordrhein-Westfälischen kommt, dann steht Bayern tatsächlich von einer ganz großen Saison vielleicht nächstes Jahr.
Und wenn wir auf das Champions-League-Finale gucken, Inter gegen PSG, mit beiden haben sie in dieser Saison schon ihre Erfahrung gemacht und immer auf Augenhöhe, sogar besser gewesen gegen PSG. Also so viel fehlt nicht international, oder siehst du das anders?
Nein, sehe ich genauso, wie du es gerade geschildert hast. Und ich finde halt, dass sie eine sehr gute Basis gelegt haben. Ne? Stefan hat es gesagt, der Trainer ist jetzt angekommen, er ist da. Für ihn war, glaube ich, auch dieses Jahr, also Lehrjahr hört sich natürlich jetzt völlig übertrieben an, aber für ihn war es wichtig, auch die ganzen Abläufe beim FC Bayern kennenzulernen. So. Und jetzt hast du halt mit Thomas Müller einen verdienten Spieler, sagt jetzt, na nicht vom Hof, ist der falsche Ausdruck, aber du hast es ihm jetzt ermöglicht, abzutreten. Und dafür entsteht natürlich jetzt auch ein bisschen Raum, ein bisschen Luft für andere Spieler. Und da kursiert ja ein Name, der mega interessant ist. Und das wäre natürlich auch für mich, wenn Florian Wirtz käme, wäre das natürlich ein absoluter Neustart, der nicht nur für Bayern interessant ist, sondern auch für ganz Deutschland mit Hinblick auf die WM. Also dieser Transfer kann auch für die Bayern ein Neustart in eine neue Epoche sein.
Darüber sprechen wir nachher noch. Hängt ja auch alles ein bisschen mit Xavi Alonso zusammen, der jetzt verkündet hat, dass er von Leverkusen weggeht, zu Real geht. Das hat er zwar nicht gesagt, Ancelotti auch noch nicht gesagt, aber es weiß eigentlich jeder. Und auch Flo Wirtz soll sich einig sein mit dem FC Bayern. Was das bedeuten wird, besprechen wir später in der Sendung. Aber Stefan, ich habe vorhin vor der Werbung gesagt, es gab einen Kakadu plötzlich, der plötzlich auch von den Kollegen von Sky gehypt wurde. Hier ist er nochmal. Diese Nummer, die da so gestern gefahren wurde, hat ja dann doch ein bisschen gezeigt, was in der Mannschaft für ein Geist herrscht. Und bevor du vielleicht drüber sprichst, will ich mal...
Da sind wir schon wieder zurück bei uns in der Runde und ich spiele den Ball direkt rüber zu Katharina.
Den nehme ich sehr gerne auf und wie angekündigt sprechen wir jetzt gerne ein bisschen über Heidenheim und gucken da nochmal, und das wird vor allem den Heidenheimer Fans wahrscheinlich sehr gefallen, die Tabelle an. Die Relegation ist auf jeden Fall schon mal sicher. Ein richtig starkes, ein bärenstarkes 3:0 haben sie gegen Union Berlin hingelegt. Die direkte Rettung, die ist übrigens auch noch theoretisch möglich. Also es könnte theoretisch dann auch noch zu größerer Feierei kommen. Aber erstmal sind das ganz, ganz starke Zahlen und auch eine ganz starke Geschichte. Es gab parallel dazu an diesem Wochenende allerdings auf Heidenheimer Seite noch eine andere sehr, sehr starke Geschichte. Und die wollen wir sehr gerne auch noch mal erzählen. Es geht um Bochums Philipp Hofmann. Sie alle haben das sicherlich mitbekommen, dass er vor einer Woche sich ja so schwer verletzt hatte in diesem Spiel gegen Heidenheim. Lebensbedrohlich. Es ging um seine Lunge, die durch seine eigene Rippe verletzt wurde. Er lag im Krankenhaus, konnte jetzt am Freitag dann zurück Richtung Bochum und wurde in der Zwischenzeit mehrfach besucht von Frank Schmidt, von dem Heidenheimer Coach, der ihn besucht hat, der ihm eine Genesungskarte selbst geschrieben hat, der ihm auch seine Autobiografie Unkaputtbar mitgebracht hat, um ihm so ein bisschen vielleicht auch nochmal den Hinweis zu geben, hey, du bist unkaputtbar, ganz offensichtlich, und bleib es bitte auch weiterhin. Eine ganz tolle Geste. Das Krankenhaus ist offensichtlich aber auch nicht so weit weg vom Heidenheimer Stadion, also nur ein Katzensprung, und trotzdem wirklich eine tolle Geschichte. Also ich finde, solche Typen, die könnten wir öfter in der Bundesliga gebrauchen, oder?
Absolut. Also Heidenheim hat sich in den letzten beiden Jahren ja wahnsinnig viele Sympathien erworben durch solche Dinge, aber natürlich auch durch was sie auf den Platz bringen. Ja. Relegation ist sicher. Jetzt kann, Katharina hat es gesagt, theoretisch ja sogar noch die direkte Rettung gelingen. Da müsste allerdings auch St. Pauli mitspielen, negativ gesehen aus St. Pauli-Sicht. Glaubst du, Heidenheim setzt sich durch in so einer Relegation gegen wen auch immer in der zweiten Liga? Momentan sieht es ja nach Elversberg aus. Oder ist das ganz offen?
Ich glaube sogar, dass sie es packen. Weil Hoffenheim spielt gegen Bayern München. Hm. Da kannst du mal 3-4 Dinger kassieren. Das sind nur 6 Tore. Hm. Und Heidenheim spielt gegen Werder Bremen, wo gestern der Stecker gezogen wurde. Bremen kann sich nicht mehr fürs internationale Geschäft qualifizieren. Die Jungs werden nach Heidenheim kommen und alles daran setzen, dass sie sich nicht verletzen. Heidenheim wird da aber richtig Kasala geben. Und von daher glaube ich persönlich, dass Heidenheim Hoffenheim noch überholt.
Wir können ja mal draufschauen, Stefan, gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auf das Restprogramm der Vereine, die Relegation bzw. direkte Rettung noch schaffen können. Wie siehst du es denn? So wie Mike? Also, dass das noch eng werden kann für.
Wir müssen ja erstmal auf den Spieltag heute noch schauen. Ne?
Also der ist oben.
Holt Pauli in Frankfurt einen Punkt, sind sie gerettet. Mhm. Also,
aber Frankfurt braucht auch was, um eben direkt die Champions League jetzt heute klar zu machen. Die
Qualifikation ist richtig. Ein gefährliches Spiel ist das letzte für Pauli gegen Bochum. Wir haben uns vor der Sendung unterhalten. Bochum ist weg. Bochum kann da hinfahren. Und das sind immer die schwierigen Spiele. Ja? Wenn du eh nichts mehr machen kannst, dann bist du auf einmal befreit. Das könnte gefährlich werden für Pauli. Also die Bedeutung für Pauli heute in dem Spiel gegen Frankfurt ist enorm, finde ich. Ich glaube aber trotzdem, und da widerspreche ich Mike, dass Heidenheim in die Relegation geht.
Und dann Favorit ist, egal gegen wen? Oder Favorit? Ist das ganz
offen? Oh, weiß ich nicht. Ich meine, die haben jetzt einen Lauf, ja, haben jetzt gegen Union 3-0 gewonnen, haben die letzten Spiele, ich glaube, aus den letzten 3-7 Punkte geholt. Das ist psychologisch schon mal enorm wichtig, um in so eine Relegation zu gehen. Andererseits hast du immer den Zweitligist von unten, der eine sehr, sehr gute Saison spielt, ob es Paderborn ist oder Elversberg sein sollte, wer auch immer, die dann psychologisch vielleicht noch mehr im Vorteil sind. Also da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Muss ja erstmal zu dieser Konstellation kommen. Aber grundsätzlich sollte sich der Erstligist dann durchsetzen.
Und trotzdem glaube ich, dass der Gegner Heidenheim in der Relegation für jeden Drittplatzierten aus der zweiten Liga so der unangenehmste Gegner ist, weil die sind einfach mental mega stabil. Die fahren zu Union Berlin, gewinnen das mal locker 3-0. Und Frank Schmidt hat es einfach geschafft, jetzt zum Ende der Saison die nochmal so stabil hinzukriegen, dass sie wirklich funktionieren wie ein Uhrenwerk. Und ich glaube, dass jeder Verein, der als Dritter in der zweiten Liga diese Relegation angreifen wird, vor Heidenheim einen riesen Respekt hat, weil die können einfach auch solche Spiele unglaublich gut bestreiten. Das andere, was ich noch sagen wollte, ist, dass wir so eine Nachricht haben, dass ein Frank Schmidt den Hofmann im Krankenhaus besucht. Das ist schön, das ist toll, aber dass es sowas einer Erwähnung braucht, ich glaube, das muss selbstverständlich sein. Und das zeigt ein bisschen auch, wie wir so ticken. Mensch, da geht der Trainer in Heidenheim zum Krankenhaus, das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Und dann dürften wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Es ist schön, dass sowas passiert, aber trotzdem ist es auch wieder ein Zeichen für uns, dass wir sowas viel, viel zu selten machen, weil das muss eigentlich selbstverständlich sein, dass du dann den Spieler besuchst.
Diese Menschlichkeit, ne? Das ist nach wie vor wichtig, dass uns das trotz allem Kommerz und trotz allem Brimborium nicht verloren geht.
Ja, natürlich. Was ich schon mal schön finde bei Heidenheim, also es war ja klar, dass die zweite Saison schwieriger wird. Wir haben immer dann mal so eine Saison, wo ein Aufsteiger einfach alle an die Wand spielt, ein Jahr lang mit Euphorie. Dann sind gute Spieler, die gehen weg. Das war auch bei Heidenheim. Und dann kommt meistens der Absturz. Und dann wird ein Trainer entlassen und ähnlich. Und das, was schön an Heidenheim ist, dass das ganze Team um den Trainer auch zusammenhält. Das macht diese Mannschaft ja sympathisch. Ich meine, die politisch korrekten Antworten sind immer, dass man sagt, man findet alle Mannschaften toll. Die Wahrheit ist, jeder von uns findet Mannschaften sympathischer, unsympathischer. Bei Heidenheim finde ich, die haben eine große Sympathie erworben und haben das eine ganze Saison gut gespielt. Ob sie dann am Ende sich durchsetzen, das weiß man nie genau. Aber wissen Sie, was mir dieses Jahr aufgefallen ist? Meistens ist ja so, wenn man so eine Saison hat, die Absteiger, da ist dann am Ende alles trostlos, da ist alles frustriert, die Fans sind sauer und Ärger. Ich finde, in dieser Saison ist irgendwie anders. Wie ich gesehen habe, wie die Bochum-Fans hinter ihrer Mannschaft standen. Kiel. Wie Kiel, die übrigens auch für eine tolle Saison gespielt haben, auch wenn sie absteigen. Das hat mir in dieser Saison so besonders gefallen, dass auch Mannschaften, wenn sie es nicht geschafft haben, nicht auseinanderfallen, keinen Streit gibt oder trostlos ist. Und jeder hat bis zum letzten Schluss gekämpft. Und darum ist diese Saison auch irgendwie eine Saison, die mir besonders gefallen hat, weil auch der Abstiegskampf nicht nur Krampf und Ärger war, sondern viel Begeisterung und Sympathie. Das fand ich toll.
Ja, muss man sagen, die Bilder gestern Bochum und in Kiel waren beeindruckend. Markus Söder hat gesagt, jeder findet ja eine Mannschaft besser, eine andere nicht so gut. Also bei ihm ist es der SFC Nürnberg, der ein bisschen besser findet. Andere.
Ja, leider das nicht. Oder?
Ja, genau. Und Mario ist ja verbunden nach wie vor mit dem 1. FC Kaiserslautern. Da gibt es noch eine Mini-Chance oder eine Chance gibt es. So ein Elversberg, das ist jetzt kein großer Name. Ja? Wir reden ja oft auch so ein bisschen über die Verzwergung der Bundesliga, also wenn man es negativ meint. Aber verdient hätten sie sich ja, diese Chance zumindest Relegation zu ergreifen. Ne?
Na, ich glaube, dass Elversberg in der zweiten Liga mit dem HSV für mich die beste Mannschaft hat. Für mich sind sie auch besser wie der 1. FC Köln. Ich glaube, dass der 1. FC Köln gerade im letzten Spiel auch gegen Kaiserslautern, da war ja mal vor etlichen Jahren, war ja mal was ganz Großes. Auch mit den Vereinen. Und ich glaube, wenn Kaiserslautern heute nochmal gegen Darmstadt zu Hause gewinnt, ich weiß, dass ganz, ganz viele Lauterer nach Köln fahren. Und ich weiß nicht, ob Köln so stabil ist. Glaube ich nicht. Vor allem dann auch der Druck nochmal enorm wächst auf Köln im letzten Heimspiel, weil die Erwartungen sind ja schon in Köln sehr, sehr groß. Und aber zu der Relegation. Ich glaube, dass Elversberg, wenn sie es schaffen als Dritter, ich glaube, dass sie eine große Chance haben zu gewinnen, weil die spielen völlig befreit, die spielen einen lockeren Fußball, die schießen immer ihre Tore. Ich glaube, dass Elversberg eine große Chance hat, dann auch gegen Heidenheim oder vielleicht St. Pauli zu bestehen.
Wir sprechen gleich weiter hier im Stahlwerk Doppelpass über
die Absteiger. Wir schalten zu Dieter Hecking nach Bochum. Jetzt aber, liebe Zuschauer, können Sie erst noch ein 50.000 Euro Knallergehalt gewinnen. Präsentiert von König Solutions, Ihr Ansprechpartner für SAP-Transformationsprojekte. Und Achtung, jetzt wird's dramatisch.
Es wird definitiv dramatisch. Aber rufen Sie gerne durch unter der 01379 700 700. Mit ein bisschen Glück sind Sie dabei und können dann, vielen Dank dafür, diesen schicken 50.000 Euro Koffer gewinnen. Mit dem Kennwort Knaller oder eine SMS, ebenfalls mit dem Kennwort Knaller, an die 40400. Und dann drücken wir beide die Daumen, ne? Dankeschön.
In unserer Runde heute mit Dr. Markus Söder und wir begrüßen jetzt per Schalte den Trainer des VfL Bochum. Am Tag nach dem Abstieg nimmt er sich Zeit für den Doppelpass, das finden wir super. Herzlich willkommen, einen warmen Applaus spenden wir rüber an Dieter Hecking. Viel Schlaf wirst du nicht gefunden haben oder ging's?
Schlafen tue ich eigentlich immer gut, auch nach solchen Spielen wie gestern. 6-7 Stunden habe ich schon gehabt.
Ach, das geht ja. Dementsprechend frisch sieht er auch aus. Wir gucken uns erstmal an, wie das gestern war, dieses Spiel bei euch zu Hause und die Emotionen und dieses tolle Publikum, was euch trotz des Abstiegs am Ende immer noch gefeiert hat.
Tränen der Enttäuschung am Samstagnachmittag in Bochum. Der 7. Bundesliga-Abstieg der Geschichte tut weh. Allerdings feiern die Fans ihre Mannschaft, als hätten sie doch den Klassenerhalt geschafft.
Wenn man absteigt und die Reaktion der Zuschauer nach dem Spiel erlebt, das ist, denke ich, nicht selbstverständlich.
So einen Abstieg erlebt man selten. Blickt man auf die nackten Zahlen, geht der Gang in Liga 2 aber in Ordnung. 21 Niederlagen nach 33 Spieltagen. Nie war Bochum in der Bundesliga schlechter. Ein richtiges Aufbäumen ist auch gegen Mainz nicht zu erkennen. Wenn man die Saison Revue passieren lässt, blieb der erhoffte Turnaround unter Hecking aus. 21 Punkte aus 24 Spielen holte das Team nach seiner Übernahme. Das macht in der Hecking-Tabelle nur Platz 16. Trotzdem hat Hecking mit seiner ruhigen Art einen positiven Einfluss auf den Verein. Dass er Anfang Mai seinen Vertrag verlängert hat, zeigt zudem das gegenseitige Vertrauen. Eine gesunde Basis für ein erfolgreiches Zweitligajahr ist also vorhanden. Fragt sich nur, wie sieht der Masterplan für den direkten Wiederaufstieg aus, Herr Hecking?
Wir stellen immer die ganz einfachen Fragen. Am Tag nach so einem Spiel, aber die Entscheidung weiterzumachen ist ja frühzeitig gefallen. Also gibt es auch einen Plan für die Zukunft, für die neue Saison. Wie sieht der aus? Wie könnte der aussehen idealerweise für euch?
Ja, idealerweise kriegen wir 12 Messis gefunden und 20 Ronaldos und dann ist der Wiederaufstieg kein Thema mehr. Das wär die Wunschlösung von mir. Spaß beiseite.
Einfach mal Dirk Duffner sagen, der macht jetzt, das dann schon.
Ja, das ist ja die Aufgabe, die ich mir gegeben habe. Deshalb habe ich ja verlängert. Ja, also, nein, wirklich Spaß beiseite. Das ist doch klar, dass wenn du so absteigst, wie wir abgestiegen sind, dass da, ich will jetzt auch nur über meine Zeit reden, die ich jetzt hier bin. Wir hatten, glaube ich, die Chance, es zu schaffen. Das war nach dem Bayern-Spiel, glaube ich, waren wir sehr, sehr gut unterwegs. Trotzdem hat man da schon gespürt, dass was fehlen könnte. Hinten raus, weil die Mannschaft war ständig am Anschlag. Sie hat immer versucht, alles rauszuholen. Und jetzt ist es eben bittere Wahrheit geworden, dass wir abgestiegen sind. Da gibt es natürlich nicht jetzt 12 Stunden nach dem Abstieg gleich die perfekte Antwort auf die Frage, wie sieht der Masterplan aus. Es wird so sein wie immer, dass nach einem Abstieg Spieler gehen werden. Wir werden versuchen müssen, diese Abgänge zu kompensieren, eventuell natürlich auch versuchen, Qualität hinzuzuführen. Wir wissen, wie schwer die zweite Liga ist, das ist das Gute. Wir wissen, was auf uns zukommt, weil es gibt genügend Beispiele in den letzten Jahren, die uns nach einem Bundesliga-Abstieg in den Niederungen der zweiten Liga lange, lange rumspielen mussten, um dann auch den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich glaube, das müssen wir genauso sehen, weil die Liga ist verdammt ausgeglichen und sie wird auch nächstes Jahr ausgeglichen sein und spannend sein. Und deshalb den Masterplan an sich jetzt zu sagen, dass das und das passieren muss, Es gibt Ideen und die werden wir versuchen jetzt umzusetzen.
Was hast du deiner Mannschaft denn gestern nach diesem Spiel gesagt? Du warst ja, als du angefangen hast, auch hier bei uns. Und die Spieler haben wir ja über die Saison immer wieder gehört, wie wichtig der Trainer Dieter Hecking für die Mannschaft ist. Alle fühlten sich mitgenommen. Was hast du ihnen gesagt nach diesem Tag, der ja für die Spieler, wir haben die Bilder ja auch gesehen, unglaublich tränenreich und emotional war? Was hast du ihnen da hinterher noch mit auf den Weg gegeben?
Also nicht hinterher, also hinterher habe ich sie erstmal in Ruhe gelassen. Ich glaube, jeder muss erstmal seine Enttäuschung selber verarbeiten. Wir haben uns heute Morgen getroffen, haben gemeinsam gefrühstückt. Da hat es natürlich schon nochmal ein paar Worte gegeben, auf das gestrige Spiel bezogen. War auch so ein bisschen sinnbildlich für unsere Zeit zusammen. Wir waren mit großem Willen unterwegs. Wir haben aber oftmals auch gestern gerade im letzten Drittel falsche Entscheidungen getroffen. Wir haben nicht die Effektivität vom Tor gehabt, auch gestern nicht. Wir geraten in Rückstand durch ein vermeidbares Foulspiel kurz vor der Halbzeit, wollten in der Halbzeit nochmal uns aufbauen. Du kriegst dann 3-4 Minuten nach der Halbzeit das 2-0, da war der Widerstand gebrochen, weil wir natürlich auch informiert waren, wie das Spiel in Berlin steht. Und ja, und dann waren wir heute Morgen zusammen, da habe ich auch gesagt, ja, wir können sehr, sehr viel mitnehmen aus diesem Nachmittag, jeder Einzelne für sich, die noch in Bochum bleiben werden, die Spieler, die uns verlassen werden. Ich habe ihnen auch gesagt, dass wir es nicht geschafft haben, mental, physisch, diesen Flow, den wir vielleicht nach dem Bayern-Spiel hätten erwischen können, mitzunehmen. War ein bisschen unglücklich vom Spielplan, dass du dann gleich gegen Frankfurt und Leverkusen spielen musstest, wo wir zweimal wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, aber eben beide Spiele verloren haben. Wir haben diesen Flow aus München nicht transportiert bekommen. Man hat aber auch gemerkt, dass das immer wieder sich neu aufstehen, immer wieder weitermachen. Das hat viel, viel Kraft gekostet und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, hat es am Ende auch ein Stück weit an der Qualität gefehlt. Mhm. Ja, und das habe ich Ihnen heute Morgen auch genauso gesagt, habe Ihnen aber auch gesagt, nehmt aber auch das Positive mit. Und das war eben das, was nach dem Spiel passiert ist. Wir haben natürlich das seltene Glück gehabt, dass wir zwei absolute Legenden des Vereins gestern verabschieden konnten noch. Ich konnte Ihnen auch noch Einsatzzeiten geben. Damit war die Stimmung natürlich schon ein Stück weit gerettet. Aber was die Fans trotzdem gestern veranstaltet haben, habe ich so im deutschen Fußball noch nicht erlebt. Spricht auch für diese Einzigartigkeit dieses Vereins. Und ist auch einer der Gründe, warum ich mich entschlossen habe, auch in der zweiten Liga zu bleiben.
Ja, dieser Applaus hier von unserem Publikum geht auch Richtung Bochumer Fans, weil das war wirklich außergewöhnlich. Und das haben auch die Gegner von gestern, die Spieler und auch der Trainer von Mainz 05 hinterher angesprochen, dass das für sie auch bewegend war.
Also die Fans waren unglaublich von Bochum, muss man einfach sagen. Während des Spiels habe ich Gänsehaut gehabt, weil es eine Atmosphäre war, die man bei einem Abstieg, glaube ich, nicht häufig erlebt. Das war was Besonderes und es ist sehr schade, dass wir nächstes Jahr nicht mehr hier spielen können.
Das war eine geile, geile Atmosphäre, die Stimmung, die Unterstützung für die Bochum-Fans war auch unglaublich. Ich habe das nie gesehen, abstiegen und dann haben die ein Publikum wie diesen, Fans wie diese, das ist Wahnsinn.
Ja, absolut. Irre. Herr Söder, Sie haben es ja vorhin auch schon angesprochen, aber das ist natürlich was, dass sich der VfL Bochum auch verlassen kann drauf in der zweiten Liga, dass dieser Rückhalt auf jeden Fall gewährleistet ist, ne?
Ja, wir haben ja schon so Mannschaften erlebt, wo dann die Fans außen den Bus gesperrt haben und auf die Spieler losgegangen sind und so. Und das ist eine ganz andere Kultur. Fand ich aber in der ganzen Saison schon. Und jetzt zeige ich es mal so, die zweite Liga, ja, also natürlich sei als Nürnberger, die zweite Liga ist auch nicht so schlecht, ja, da findet auch eine Menge statt, ja, da wird auch toller Fußball gespielt und mit Bochum fühle ich immer ein bisschen mit, weil der Club ist ja, steigt ja auch immer auf und ab und so und ich finde natürlich schon spannender, wenn man auf- und absteigt, ist ja mehr drin, als wenn man irgendwo in der Bundesliga nur immer so 3 Saisons auf Platz 12 macht, ja, da ist überhaupt keine Emotion dahinter, ja, insofern können die Bochumer da schon was reißen. Ich kenne den Hecking aus Nürnberg. Ich habe nur den Wunsch, gegen Nürnberg verlieren, aber sonst sehr erfolgreich sein. Dann ist alles okay.
Ich glaube, den Wunsch wird er Ihnen nicht erfüllen wollen. Oder, Dieter?
Ich glaube nicht, dass das so kommt. Da will ich schon auch die 6 Punkte selber haben. Bei aller Empathie für den Fahnen.
Absolut. Wie groß, ich meine, ein bisschen was ist angesprochen worden von dir schon, Dieter. Einige Spieler werden den Verein verlassen, nicht nur die Legenden, die verabschiedet wurden gestern, sondern möglicherweise andere. Wie groß wird der Umbruch naturgegebenermaßen sein müssen nach dieser Saison?
Ja, ich glaube, wir müssen schon jeden Stein umdrehen. Ja, also es gibt ja Gründe, warum es am Ende nicht gepasst hat, warum wir nicht dauerhaft ganz gut Leistung abgegeben haben. Der Umbruch wird sehr, sehr groß sein. Ich denke, dass uns irgendwo eine zweistellige Zahl an Spielern verlassen wird. Ja, es ist aber auch eine Chance, das muss man auch ehrlicherweise sagen, und für frisches Blut, für eine neue Idee. Und ich glaube, die Chance sollten wir nicht ungenutzt lassen.
Ja. Und Stefan, dann können Sie mit dieser Konstellation, mit Dufner, mit Hacking, mit den Fans im Rücken auch wieder hochkommen?
Definitiv. Ich meine, Dieter ist erfahren genug, der kennt die zweite Liga ja auch, war ja auch mal bei Nürnberg,
ja.
Kennt die zweite Liga in- und auswendig und er wird schon eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen. In Bochum oder gegen Bochum ist es immer unangenehm und schwer zu spielen. Natürlich sind sie als Absteiger auch der Favorit auf den direkten Wiederaufstieg, klar.
Und du hast vorhin gesagt, das letzte Spiel von Bochum, da traust du ihnen auch was zu? Jetzt in der Saison?
Ja, jetzt ist ja alles weg.
Ja. Ja,
also es steht fest, sie sind abgestiegen. Ich weiß nicht, wie Dieter da aufstellen wird gegen Pauli, ob er vielleicht mal jüngere Jungs oder jüngere Spieler mal die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren im Hinblick auf die neue Saison. Das kann natürlich sein, aber das kann er ja gleich beantworten. Aber ich glaube, wenn so ein Rucksack mal weg ist, dann lässt es sich manchmal auch wirklich leichter spielen.
Ja, wir wissen ja nicht, wie St. Pauli heute spielt, aber es kann für St. Pauli um sehr, sehr viel gehen. Ja. Wie geht ihr rein, Dieter, in dieses letzte Spiel?
Ja, das habe ich der Mannschaft heute Morgen auch gesagt. Ja, wir haben noch ein Bundesligaspiel und ich glaube, es gibt schlechtere Spielorte als das Millerntor von der Atmosphäre her, sein letztes Bundesligaspiel vor dem Abstieg zu haben. Und natürlich auch der Seriosität des Wettbewerbs gegenüber werden wir das schon versuchen, alles rauszuhauen und das Spiel möglichst zu gewinnen. Ja, klar, St. Pauli kann sich heute auch selber retten mit dem Sieg in Frankfurt. Ja, und im Endeffekt, glaube ich, brauchen sie einen Punkt gegen uns. Aber man weiß, dass wenn das so kommen sollte, dass sie noch den Punkt brauchen, und dann sollten wir schon ein Gegner sein, der dieses Spiel sehr ernst nimmt und auch ja, in dem Fall für Heidenheim auch nochmal die Kohlen aus dem Feuer holt. Und das ist unsere Aufgabe. Und egal, wer dann spielt, ob ich jungen Spielern eine Chance gebe, ob ich dem Kader, der jetzt gespielt hat, das Vertrauen gebe, auch für das letzte Spiel, unabhängig davon halte ich nichts davon, da die Füße hoch.
Das ist die richtige Einstellung, wie wir alle finden. Dieter, ich habe es eingangs unseres Gesprächs gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, für den Doppelpass. Und ja, viel Erfolg im letzten Bundesligaspiel und dann beim Aufbau einer neuen, schlagkräftigen Mannschaft. Wir freuen uns, den VfL Bochum zum Teil die Daumen zu drücken und in der zweiten Liga zu sehen und hoffentlich mit einer schlagkräftigen Truppe, die dann oben mitspielen kann. Dieter, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße aus München nach Bochum. Dankeschön.
Dankeschön. Danke für die guten Wünsche. Bis dann. Ciao.
Danke dir. Und damit direkt rüber zu Katharina.
Dankeschön. Ja, wir haben noch ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, vor allem jetzt, wo wir gerade über den VfL Bochum gesprochen haben. Es geht nämlich um einen ehemaligen Bochum-Spieler, ein langjähriger Profi, der auch andere Stationen absolviert hat, der jetzt zum zweiten Mal an Leukämie, an Blutkrebs erkrankt ist, das öffentlich gemacht hat und seine Ex-Vereine ihm da gerade zur Seite springen und ihn versuchen zu unterstützen. Und wir wollen zumindest einen kleinen Beitrag leisten, um aufzurufen, denn aktuell ist europaweit noch kein Stammzellen Spender gefunden worden. Und es dauert wirklich nicht lange. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Man braucht nur ein kleines Stäbchen, was man sich einmal in den Mund einführt, um diese Spende abzugeben. Und dann ist man registriert. Also, wir gucken uns das Ganze mal auf der Seite der DKMS an. Hier steht's: Tom braucht dich. Dann gibt es von den Vereinen Registrierungsaktionen aktuell. Also am gestrigen Samstag gab es da tatsächlich schon eine. Der VfL Bochum hat diese initiiert. Heute zwischen 12 und 14 Uhr, also jetzt gerade, findet ebenfalls eine statt. Dann haben wir am nächsten Sonntag nochmal eine. Also Greifswald, auch einer seiner Ex-Vereine bzw. eine seiner Stationen, ist hier mit involviert. Und das Ganze, wie gesagt, dauert nicht lange. Sie können, wenn Sie zwischen 17 und 55 sind, ganz unkompliziert sich hier registrieren, sich ein Kit zuschicken lassen. Es geht relativ schnell, oder auch gerne eine Geldspende tätigen und unter Umständen so Leben retten.
Ja, das war uns wichtig, diesen Appell, den die Vereine da initiiert haben, weiterzugeben. Also jeder potenzielle Stammzellenspender ist hilfreich, keine Frage. Sprechen wir über Holstein Kiel. Auch da war es ja so, Stefan, auch da haben die Fans die Mannschaft gefeiert. Liegt das ein bisschen daran, dass sie sowieso wussten, wir sind der Underdog, wir von uns erwartet man es eigentlich auch nicht, dass wir da drin bleiben? Oder ist das einfach eine Einstellungs-, eine Mentalitätssache der Fans und Anhänger?
Ja, auch das müssen wir natürlich loben. Wir haben jetzt viel über Bochum gesprochen, wie sie sich verhalten haben nach dem Spiel. Sie sind abgestiegen. Wir kennen andere Szenen, die es sehr wohl schon mal gab im Fußball. Und ich glaube, Kiel ist das nächste sehr, sehr positive und gute Beispiel dafür, dass man mit Anstand sich auch verabschieden kann. Das haben die Kieler gezeigt und noch mal mehr Sympathien gewonnen, in meiner Meinung.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Weil Kiel hat dieses Jahr für sich perfekt genutzt. Sie haben Werbung gemacht für den Verein, für die Region. Wie man auch gesehen hat, wie die Fans dahinter standen. Ich an das Spiel gegen Dortmund erinnere, wo sie Dortmund dann wirklich dann ja, einfach niedergekämpft haben und dann auch gespielt haben. Also sie haben wirklich dann auch tollen Fußball gespielt. Und dass diese Mannschaft mit dieser Qualität bis zum vorletzten Spieltag konkurrenzfähig ist, hätten, glaube ich, viele vor der Saison nicht gedacht. Ich schließlich auch nicht. Mhm. Und deswegen muss ich wirklich sagen, toller Job, tolles Jahr. Und so kann man halt auch ein Jahr als Aufsteiger nutzen, dem nicht viel zugetraut wird. Also perfekt.
Aber eigentlich haben diese Vereine, die da hochkommen, mit einem ganz kleinen Etat ja fast keine Chance in der Bundesliga zu bestehen, oder?
Ja, das ist natürlich für Holstein Kiel ist natürlich sehr schwer gewesen, ne, dieses Jahr. Ich meine, die finanziellen Möglichkeiten, die brauchst du natürlich, um auch in der Bundesliga dich zu etablieren. So, und diese Vereine, alle, die dann aufsteigen, die werden halt immer, sie werden es immer schwer haben. Ne, du musst dann immer versuchen, erstmal eine Mannschaft zu bauen. Du kannst natürlich auch keine großen Spieler kaufen. Du brauchst finanzielle Mittel und die hat natürlich Holstein Kiel nicht. Ich glaube, das war toll, dieses erste Jahr. Man hat finanzielle Möglichkeiten, vielleicht jetzt auch für die zweite Liga durch das Jahr Bundesliga. Und vielleicht greifen sie ja nächstes Jahr wieder an. Aber die Kluft oder die geht halt immer weiter auseinander, die Schere von viel Geld zu wenig Geld. Und das ist halt ein großes Problem mittlerweile im Fußball.
Aber es geht ja auch anders. Ne? Also wie Heidenheim aus der zweiten Liga gekommen bis nach Europa, Union Berlin, ne, aus der zweiten Liga bis nach Europa, sogar bis in die Champions League. Also es geht auch anders. Ich glaube, da ist es wichtig, dass du einfach diesen Zusammenhalt hast, im Kollektiv gut arbeitest und dann kannst du auch in der ersten Liga bestehen.
Das finde ich halt immer aufgefallen ist, auch bei Kiel, die waren am Anfang noch so froh drüber, dass sie drin waren, dass sie am Anfang viele Punkte liegen gelassen haben. Und es gibt öfters mal so Mannschaften, die sagen, wir sind jetzt in der ersten Liga und wir lernen in der ersten Liga und Spiel, Spiel, Spiel. Und plötzlich stellen sie fest, dass der Abstand riesengroß ist. Die haben in der Rückrunde haben sie tolle Spiele gemacht. Sie hatten es angesprochen. Gerade Dortmund zu zerlegen, fand ich jetzt schon interessant und so.
Aber ist nicht der Bundeskanzler Dortmund-Fan?
Ja, wir haben uns im Vorfeld letztes Jahr geeinigt. Ich habe gesagt, du wirst Kanzler und Bayern wird wieder Meister. Das war so der Deal damals. Und mir fällt das immer so auf. Ja. Es gibt öfters mal so Mannschaften, die steigen auf. Wir haben recht, Heidenheim, die hat am Anfang waren sehr stark. Oder vor ein paar Jahren Paderborn war genauso. Die waren am Anfang sehr stark. Und dann hat sich das die Spielzeit durchgetragen. Und Kiel hat sich so eigentlich in der Rückrunde so richtig toll entwickelt. Da war der Abstand aber so groß, dass es einfach nicht mehr richtig geklappt hat. Und ich sehe es wie Sie, Basler, da gibt es jetzt Geld in der Bundesliga, da gibt es die Erfahrung. Im Grunde genommen war das ja letztes Jahr auch erst auf den letzten Moment, dass Kiel in die Liga gekommen ist. Ich glaube, die werden auf Dauer eine gute Rolle spielen. Tolles Publikum. Man sagt den Norddeutschen nach, dass sie nicht so emotional sind. Ich finde, die Kieler Fans haben das Gegenteil bewiesen. Die hatten Temperament fast wie wir Südländer. Also das war
Ein Aspekt, der auch einfach noch mal erwähnt werden muss, ist, dass dieser Verein mit dem gleichen Trainer durch die Saison gekommen ist. Ne? Also die sind jetzt abgestiegen und haben mit Marcel Rapp da einen Trainer, der sie nach oben geführt hat. An den haben sie festgehalten und diese Geschlossenheit, das strahlt auch aus auf den Verein, auf die Zuschauer. Die nehmen das wahr, die nehmen das mit und deswegen auch in Dieter Hecking, dass der jetzt in dieser Endphase noch geblieben ist. Andere Vereine hätten da vielleicht auch reagiert. Aber das hilft halt auch den Fans, sich zu identifizieren. Und das muss an dieser Stelle gesagt werden. Heidenheim, ähnliches Beispiel.
Guter Punkt. Und wir wollen den Trainer hören, Marcel Rapp, vom Holstein Kiel nach dem Abstieg.
Ja, grundsätzlich bin ich enttäuscht, weil wir abgestiegen sind. Ich glaube, wir haben uns vorgenommen, die Liga zu halten, logischerweise. Ich glaube, wenn man es jetzt so kurz nach dem Spiel jetzt mal so ein bisschen analysiert, war wahrscheinlich mehr drin. Da müssen wir das analysieren. Ich glaube, wir haben nicht die perfekte Saison gespielt, die wir aber gebraucht hätten, um die Liga zu halten. Das müssen wir uns eingestehen, da müssen wir drüber reden. Und trotzdem, glaube ich, können wir stolz sein auf das, was wir geleistet haben, weil ich glaube, ganz Deutschland hat gesehen, für was wir stehen. Ganz Deutschland hat gesehen, was wir für tolle Fans haben, dass die einfach anerkennen, in welchem Umfeld wir uns da bewegen.
Also, kann man nur unterschreiben, ja?
Nee, nur. Marcel Rapp kommt aus dem Badischen. Nur.
Weiß ich, ja.
Genau, also das ist ein paar, nicht wundern, das war Badisch, was er da gerade...
Ja, das haben wir schon gehört, dass okay. er das ehrlich...
Und was ist vielleicht noch als Fakt einfach, Kiel hat mehr Tore geschossen als der SC Freiburg. Das finde ich eine Sensation.
Die letztlich. Auf Platz 4 stehen, aber sie haben auch viel, viel mehr bekommen.
Aber sie haben halt eben auch viele Gegentore bekommen.
Absolut, aber wir halten fest, Kiel hat sich in der Bundesliga gut präsentiert. Und wer weiß, vielleicht kämpfen sie auch in der nächsten Saison wie der VfL Bochum um den Wiederaufstieg. Wir sprechen gleich über das, was Bayer Leverkusen vielleicht droht nach dem Abgang von Xabi Alonso, diesem tollen Trainer, der diese Mannschaft transformiert hat. Letzte Saison ja das Double gewonnen, auch diese Saison eine richtig gute Runde gespielt. Und was heißt das für Florian Wirtz? Ist das tatsächlich so sicher, dass er zu Bayern kommt? Und wann und was bedeutet das? Also jede Menge Themen, die wir noch vor der Brust haben beim Stahlwerk. Doppelpass, wir sind gleich zurück. Moment, Geduld. Wir sind zurück beim Stahlwerk Doppelpass am vorletzten Bundesligaspieltag dieser Saison. Ayo von Hadeln natürlich musikalisch. Unsere Untermalung wird von Ihnen geliefert. Und jetzt gebe ich rüber zu Katharina, die hat sich nämlich den Ministerpräsidenten geschnappt.
Absolut. Und er kommt heute auch nicht drum herum, die Fragen von unseren Zuschauern zu beantworten. Da wird der eine oder andere Stargast hier manchmal schon ein bisschen nervös, weil die direkt sein können. Wir gucken mal, wie das Ganze so läuft. Also, die Leute wollen unter anderem wissen, Herr Söder, wenn Sie Thomas Müller in einem Satz für seine Karriere Danke sagen könnten, was würden Sie sagen?
Servus, mach's gut.
Kurz und knapp. Die nächste Frage bezieht sich auf Ihr Fandasein beim Club. Auswärtsfahrt mit Nürnberg im Fanbus. Ja oder nein? Würden Sie mitmachen?
Ja, das wäre mal super. Ich habe das ganz, 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 ganz früher gemacht. Und dann war ich ja viele Jahre im Aufsichtsrat. Das war übrigens der Zeit, wo der Club Pokalsieger geworden ist. Ja? Danach bin ich raucht, da ist jemand von der SPD rein, da sind sie abgestiegen. Aber das war wohl nur Zufall. Das war wohl nur Zufall.
War wohl nur Zufall. Gut. Wie lange ist das in etwa her?
Der Pokalsieg?
Nein, ich meine jetzt die Auswärtsfahrten, die Sie dann quasi mitgemacht haben.
Ja, das ist schon ewig. Ja. Da war ich zwar auch schon groß, aber noch jung.
Vielleicht kommt es ja irgendwann wieder, wer weiß. So, als nächstes, würden Sie lieber Ministerpräsident bleiben oder Präsident des ersten FC Nürnberg werden?
Ja, auf jeden Fall Ministerpräsident, weil ich bewundere alle Präsidenten und alle Funktionäre des Fußballs, weil das Schicksal ist dann noch sehr abhängig von individuellen Dingen. Ich habe, als ich im Aufsichtsrat war, immer gehört, wenn der Trainer gekommen ist und erklärt hat, also kurz vor der Entlassung, warum es nicht geklappt hat, warum der Spieler diese unglückliche Liebe hat und der Spieler was anders hat. Da gab es Kurier oder der zu viel raucht und so weiter. Ja. Ich bin froh, ich mache das eine, das kann ich besser und drücke dann auf jeden Fall als Fan die Daumen. Und man muss auch sagen, Fußball ist auch so herrlich inkorrekt. Ja. Deswegen bin ich da lieber Fan, aber nicht Präsident.
Aber eine gute Erklärung. Kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. So, dann hätten wir noch, welcher Fußballtrainer wären Sie gerne? Wir hätten zur Auswahl Jogi, Jürgen oder José, in diesem Fall Mourinho.
Also Jogi Löw, glaube ich, kriege ich nicht hin. Der ist vom Typ eher Angela Merkel, finde ich.
Das ist interessant.
Finde ich so vom Typ her eher so die Jogi-Raute.
Die Jogi-Raute.
Ich finde Klopp so der Motivationstrainer. Der würde mir am ehesten gefallen. Mourinho weiß ich nicht, der war jetzt nicht so richtig der super empathisch, da habe ich immer so das Gefühl gehabt. Also und außerdem hat er regelmäßig gegen uns schlecht gespielt. Und also ich würde sagen, Klopp finde ich eigentlich ein super Trainer.
Also Sie legen Wert auf Sympathie.
Ja, ist ganz gut für einen Politiker.
Und dann hätten wir noch Fußball vor dem Fernseher schauen oder live bei Sport1 kommentieren. Da gab es ja mal einen Anlauf. Ja,
das hätte ich sehr gern gemacht. Aber das war ein Tag nach dem schlimmen Attentat in Magdeburg. Da hat es nicht gepasst. Kommentieren sehr gerne. Ich muss ja dazu sagen, als ich ein junger Mensch war, habe ich beruflich überlegt, Journalist zu werden. Und habe ich ein Volontariat bei einem Kollegen des Bayerischen Rundfunks gemacht. Und da war ich in der Überlegung, gehe ich mehr in die Politik oder Sportszene. Waldemar Hatten Hartmann ist schuld, dass ich nicht Sport gemacht habe. Denn damals hat jeder gesagt, der Hartmann ist der schlimmste Diktator von allen. Den ganzen Tag Weißbier. Deswegen, sonst wäre ich vielleicht Kollege geworden. Sonst wär ich vielleicht Kollege. Aber also Sport ist eine meiner großen Leidenschaften, ich gebe zu. Also nicht so andere Sportler, aber Fußball einfach. Also Fußball ist das, wo ich mich wirklich auch begeistern kann und auch mal was sagen kann, was nicht so super, super, super korrekt ist. Ich kriege regelmäßig nach solchen Sendungen auch Ärger, aber ich mache es trotzdem. Ja.
Wir hätten da auch eine Möglichkeit, das heute nochmal nachzuholen. Also wenn Sie wollen, könnten wir das live hier in der Sendung jetzt auch machen. So ein Tor nochmal, also entweder den unglücklichen Gegentreffer, den der Club jetzt kassiert hat, gegen den ersten FC Köln. Ja. Oder wir hätten auch das 1:0 von Antist, wenn Sie möchten. Also das wäre eine Möglichkeit gleich auf dem Stuhl.
Ja, wir können alles kommentieren. Aber ich sage mal so, das tut, also dieses Spiel gegen Köln, das tut schon wieder mal weh, weil das die ganze Saison wieder so ist. Ja. Immer so knapp davor. Aber Miro Klose hat eine große Leistung gemacht. Er hat das Franken-Triple gewonnen. Wisst ihr, was das Franken-Triple ist? Zweimal das Derby gegen Fürth gewinnen und in der Tabelle vor Fürth stehen. Das reicht erstmal für ein Spiel. Das reicht schon.
Also wir lernen heute auch viel hier, finde ich, mit Markus. Also Sie müssen sich jetzt nur entscheiden, wollen Sie machen? Und Sie können, wie gesagt, entweder diesen Gegentreffer oder auch das 1:0 vom Club. Hätten wir auch für Sie.
Ja, aber das Blöde ist, ne? Normal ist, wenn er 1:0 für den Club fällt, aber das ist auch super, klasse und so. Und da ich weiß, wie es ausgeht, komm, es ist...
Also ist ein Nein.
Irgendwann ein anderes Spiel, wo wir gewonnen haben.
Ah, okay. Ja? Alles gut, alles gut.
Dankeschön.
Viel gelernt, Dankeschön. Herr Dr. Markus Söder. Dankeschön.
Dankeschön.
Sie dürfen gerne kommen.
Ja, und vielleicht ergibt sich ja irgendwann noch mal die Gelegenheit, das nachzuholen. Co-Kommentator bei Sport 1. Du wärst damals?
Nee, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn Sie Jogi Löw mit Angela Merkel vergleichen, Sie eher Jürgen Klopp sind, Mourinho mit wem, können Sie den vergleichen?
fällt mir jetzt nichts.
Also, schade.
Du hast auch noch eine Frage, oder?
Ja, das machen wir nicht.
Warum?
Weil du wieder mit dem Kakadu um die Ecke kommst.
Nein.
Also dann.
Ich habe Söder vorhin schon mal gefragt, wie es ruhig war, wann der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird.
Also ich bin dafür, weil ich finde, dass gerade Fußballspieler und ehemalige Nationalspieler und ehemalige Größen, die heute Kommentatoren sind, wirklich einfach das zu wenig Geld bekommen. Die müssen sich jeden Sonntag in Sendungen rumdrücken, ja, um ein bisschen Geld zu verdienen. Da habe ich mich leider mitgefühlt dafür. Ja.
Deswegen die Frage.
Gut gekontert. Und wir haben ja hier so eine Rubrik, die heißt So schaut's aus. Die geht heute um Sie. Und da wird immer die feine Klinge rausgeholt.
Bis zum Schluss jetzt, es lief doch so gut bisher.
Ja, genau. Mal schauen, wie es weitergeht. So schaut's aus.
Manchmal ist Markus Söder nicht auf Anhieb als Politiker zu erkennen.
Ich bin's. Hi.
In einer ehrenamtlichen Nebentätigkeit agiert er auch als Fastfood-Influencer. Sein Motto: Es muss schön viel Fleisch am Knochen sein. In einem veganen Restaurant würde er daher was bestellen?
Bis Taxi, dass ihr wieder wegkommt.
So schaut's aus. Yeah. Auf magere Schonkost setzt der Privatmann Söder nur im Stadion. Als Fan des ersten FC Nürnberg. Und da der Club seine letzte Meisterschaft gewonnen hat, als der kleine Markus ein Jahr alt war und danach nie mehr, wollte es ein grausames Schicksal, dass er als Landesvater immer nur dem FC Bayern zum Titel gratulieren musste. Den Herren und den Damen. Für einen Clubfan der Super-GAU. So schaut's aus. Markus Söder trägt bisweilen Turban. Mit dieser Kopfbedeckung verarbeitet der gebürtige Nürnberger ein traumatisches Ereignis, das er als 15-Jähriger erleben musste. 1982 besiegelte ein Kopfballtor von Dieter Hoeneß mit Turban die 2:4 Niederlage des Clubs im Pokalfinale. Kein Wunder, dass ihm das Bayern-Trikot bis heute einfach nicht richtig passen will. So schaut's aus. Natürlich weiß Markus Söder, dass der FC Bayern ein perfektes bayerisches Aushängeschild ist. Die einzige Möglichkeit für geborene Kapitäne, sich am Rekordmeister zu rächen, ist, ihm gut gemeinte Ratschläge zu geben. Das liebt man an der Säbener Straße aus dem Mund eines Klubberers. Söder hält zum Beispiel Leroy Sané für einen überbezahlten Schönwetterkicker. Und den Abschied von Thomas Müller hätte er natürlich auch ganz anders gestaltet.
Ja, mit dem Thomas Müller würde ich gerne einen Döner essen. Also wenn er es jetzt gerade sieht oder hört, Thomas Müller, ich gebe einen aus.
So schaut's aus. Der Fußballfan Söder betrachtet den Sport natürlich auch durch die bundesdeutsche Brille, getragen von allergrößtem Optimismus.
Heute gilt es und heute gewinnen wir.
Hier hat Markus Söder, dem die Bundesliga während der Corona-Zeit ihren frühen Neustart zu verdanken hatte, das große Ganze und die großen Titel im Blick. Und nächstes Jahr wäre wieder eine Gelegenheit.
Und ich bin bereit.
So schaut's aus.
Ging doch, oder?
Nicht schlecht. Nicht schlecht.
Weil wir da jetzt thematisch am Ende bei der Nationalmannschaft waren und der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr, wie groß sind die Chancen denn, dass wir wieder mal einen Titel holen?
Ja, also Titel ist schon sehr viel, da muss ja alles passen. Aber irgendwie, ich habe schon eine Hoffnung. Also ich finde, das ganze Umfeld passt. Und ich fände jetzt noch gut, wenn Wirtz zu Bayern wechselt, weil ich glaube, dass es auch aus nationaler Sicht gut wäre, wenn dieses Team, das den Kern der Nationalmannschaft bildet. Und wir hatten in Deutschland immer Erfolge, wenn es Blockbildungen gegeben hat. Es war immer so. Und sind wir mal ehrlich, wir waren immer dann erfolgreich, wenn der FC Bayern dann einen wesentlichen Anteil daran hatte. Wenn Wirtz zu Bayern käme, mit Musiala zusammen, ein gutes Team wäre, ein Jahr in der Vorbereitung, dann glaube ich, wäre das eine gute Chance auch bei der Weltmeisterschaft. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, weil nach den letzten Turnieren irgendwie das Katar war ja irgendwie nix.
Das und haben wir doch schon vergessen.
Russland, nee, ich nicht. Weil auf eine Weltmeisterschaft freut man sich so richtig. Also so eine Saison, da sagst du, okay, da kommt die nächste. Aber eine Weltmeisterschaft alle 4 Jahre und so. Und dann wird die einen diskutieren dann über irgendwelche Binden und Hand vor den Mund Zeug und so war. Und ich hoffe eigentlich, dass nächstes Jahr da mal ein großer Sprung kommt. Und ich glaube, dass dieses junge Team Musiala, Wirtz Musiala, die wäre schon, war schon eine super Kombi. Wäre einfach toll für Deutschland. Und
auf jeden Fall. Gehen wir mal eine Etage, mindestens eine Etage tiefer in die zweite Liga zum 1. FC Nürnberg. Gerade schon ein bisschen angeklungen. Wie war die Saison denn?
Ja, unterm Strich schon gut. Jetzt am Schluss hat es ein bisschen nachgelassen. Es gab so kurzen Moment. Es war so vor dem Spiel gegen Regensburg. Und die Regensburger steigen ja leider ab. Aber da waren sie im Sprung so auf Platz 4, 3. Und da haben sie es dann nicht geschafft. Man muss aber sagen, im Vergleich zur Vorsaison haben sich viel stark stabilisiert und verbessert. Und ich bin eigentlich ganz optimistisch nächstes Jahr. Und wir werden dann nächstes Jahr vor Bochum und Kiel sein. Und wenn es dann gut läuft, vielleicht reicht es dann mal wieder von auf. Es wäre einfach schön, weil ich finde Mannschaften wie der Club oder auch wie HSV jetzt oder Köln oder auch Kaiserslautern und am Ende auch Schalke. Nichts gegen Elversberg, nichts gegen Hoffenheim, alles tolle Teams oder Heim. Aber ich finde, ich bin so sozialisiert, ich finde, die Traditionsclubs können eigentlich in die erste Liga.
Und diese Traditionsclubs brauchen moderne Arenen, moderne Stadien. Da habe ich ja schon gehört, das ist kein Problem für den 1. FC Nürnberg, weil da zahlt der Landesvater, beziehungsweise
ja,
das Land zahlt die Hälfte dazu? Oder wie
nein,
ist
wir
das?
Haben gesagt, wenn das, was die Stadt macht, das machen wir auch. Aber ich habe dem Club noch empfohlen, die Menschen würden es noch leichter verstehen, wenn sie noch besser spielen.
Also erst aufsteigen, immer, dann gibt es das Geld,
ja, ich
oder?
Ich finde, machen wir noch erstmal ein bisschen sportliche Leistung und dann nochmal das große andere. Weil ich finde, Leistung muss schon belohnt werden.
Es ist ja so, dass die Politik, beziehungsweise ja, die Kommunen, die Länder, der Bund ja doch eine ganze Menge auch in den Sport investieren, dass der Sport auch eine Bedeutung hat. Jetzt gibt es hier in München ja am nächsten Sonntag die große Meisterfeier des FC Bayern München auf dem Marienplatz. Und die Linken fordern, die sollen das verdammt nochmal selber bezahlen. Was ist die Antwort des Landesvaters?
Ja, aber ist jetzt wieder typisch Linke echt. Immer schlechte Stimmung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ich meine, also, dass die Linke jetzt Fans vom FC Bayern sind, das passt nicht zusammen. Also ich meine, der FC Bayern steht für Erfolg, Reichtum, Klasse, Substanz und das ist jetzt nicht so super, die Linkspartei. Das ist ja nicht, ist halt nicht passend. Nicht böse sein, aber...
Aber es gibt ja immer wieder natürlich auch diese Diskussionen, sollen die Länder, die Städte, die Polizeieinsätze bezahlen? Und da gibt es diese
Diskussion. Was ist denn die Haltung dazu?
Ja, wir sind dann bei nicht der Auffassung. Jetzt muss man dazu sagen,
nein, natürlich aber in Bremen zum Beispiel, deswegen war da lange Zeit kein Länderspiel.
Ja, natürlich können Vereine wie der FC Bayern können das mehr machen. Aber es gibt auch viele Vereine, die können das so nicht ganz organisieren. Wir haben ja Vereine, die haben eine sehr geordnete, gute Fankultur. Dann gibt es auch welche Vereine, da können die auch gar nicht so viel dafür. Da gibt es sehr viel Ärger, sehr viel Radau. Und jetzt sind wir mal so, bitte auch ehrlich, nahezu jeder Politiker freut sich wie ein Schnitzel, um mal bei meinem Essen still zu bleiben. Wenn ein Verein und sein Verein was gewinnt, und dann stehen sie alle. Ich kann mich erinnern an diesen, ich glaube, SPD-Oberbürgermeister in Frankfurt war, der hat den Frankfurtern sogar den Cup geklaut. Ja. Dann haben sie ihn abgefällt. Und,
also vorsichtig.
Also die freuen sich alle darüber. Die freuen sich alle darüber. Und der Fußball hat im Vergleich zu vielen anderen eine ganz große öffentliche Dimension. Mhm. Und ich finde, man kann nicht immer nur sagen, der Fußball ist wichtig, der Fußball ist toll und wir lieben den Fußball. Und an der Stelle ist halt auch die Sicherheit beim Fußball. Wenn da mal was schief geht, kann unglaublich viel passieren. Und ich finde, die Vereine arbeiten gut zusammen mit dem Staat und jedenfalls in Bayern. Wir werden alles dafür tun, auch Vereine zu unterstützen, damit auch die Sicherheit gewährleistet
wird. Ja, aber trotzdem... Trotzdem kann man ja dieser Meinung sein, aber dass man grundsätzlich darüber nachdenkt oder mal die Frage in den Raum stellt, wenn eine Jugendeinrichtung geschlossen wird in der Stadt oder ein Kindergarten oder wie auch immer, dass man mal die Frage stellt, wer bezahlt denn eigentlich was in dieser Stadt? Das ist ja, glaube ich, legitim und deswegen sich darüber mal völlig zu unterhalten, wo die Kosten vielleicht eingespart werden können, das halte ich für legitim an dieser Stelle.
Ja, kann man alles machen, aber ich glaube, dann muss man eher mal dafür sorgen, dass im Land eben keine Kitas geschlossen werden. Und dass es wieder besser läuft. Und nochmal, an dem Fußball verdienen alle Möglichen. Und es ist halt auch, wissen Sie, das ist immer die gesamte Debatte, jetzt auch wegen den Linken. Also wir müssen uns überlegen, was wir wollen auf Dauer. Wollen wir jetzt, dass wir Weltmeisterschaften gewinnen? Wollen wir Champions League gewinnen? Wollen wir erfolgreich sein? Dann wird es aber nicht gehen, ohne dass wir Spieler ordentlich bezahlen. Ich finde auch manchmal, dass einige für die Leistung zu viel bekommen. Das finde ich schon. Deswegen würde ich denen gern lieber auch mal was kürzen können. Aber grundlegend, der Fußball heute, wie es halt wie er ist. Und ich bin halt der Meinung, ich fände es jetzt schade, wenn man in Schönheit stirbt und irgendwann am Ende rumkrebst. Ich will, dass Deutschland einfach erfolgreich ist. Und ich will, dass nächstes Jahr auch wieder der FC Bayern deutscher Meister wird. Ich finde es super, wenn die anderen Zweiter werden. Wir werden Erster.
Da gibt es dann aber durchaus auch andere Meinungen in Deutschland. Gar keine Frage. Wir machen
zulässig.
Das ist zulässig, ja. Es ist nach wie vor zulässig, es nicht mit dem FC Bayern zu halten. Zulässig. Oder eben auch nicht die CSU zu wählen oder was auch
Das immer. Ist natürlich noch schwerwiegender, aber es ist okay. Ist okay.
Noch ist es erlaubt.
Bleibt doch
so. Spaß beiseite. Absolut völlig korrekt. Wir machen jetzt nochmal 89.
Das war jetzt ein ziemlicher Karlauer von Ihnen. Da müssten Sie eigentlich was zahlen. Jetzt.
Was? Na gut. Sonst kommen die Sicherheitsbeamten und führen mich hier ab. Das will ich natürlich auf gar keinen Fall riskieren. 89 Sekunden Geduld, Hinweise von unserem Sportwertpartner. Und dann sprechen wir über Alonso und Wirtz und vieles mehr. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Wir sprechen gleich über den HSV, der ja als Aufsteiger feststeht. Aber vorher über Bayer 04 Leverkusen, Katharina.
Da, wo auch jetzt endlich was feststeht. Also die Leverkusen-Fans, sicherlich auch die Verantwortlichen, die haben seit Wochen auf ein Signal ihres Double-Trainers, des Meistermachers gewartet. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter mit Xabi Alonso? Und jetzt alle wissen wir, wie es weitergeht. Das Versteckspiel ist beendet. Er selbst hat folgende Erklärung auf der Pressekonferenz gefunden.
Ich habe mich diese Woche mit Bayer Leverkusen darauf geeinigt, dass die letzten zwei Saisonspiele auch meine letzten als Trainer des Vereins sein werden. Wir haben das diese Woche beschlossen, weil es immer um das Momentum geht und gerade der richtige Zeitpunkt dafür ist.
Ja, bedeutet also, wir wissen aber noch nicht, wie es weitergeht mit ihm. Wohin verschlägt es ihn tatsächlich? Auf diese Frage wurde er zumindest angesprochen, aber hat er geantwortet, das ist jetzt heute erstmal kein Thema. Die Zeichen verdichten sich, dass es zu Real Madrid gehen soll, dass er dort Carlo Ancelotti beerben soll. Noch wissen wir das alles nicht, aber wir wissen, dass er dann heute rund um das Heimspiel gegen Borussia Dortmund verabschiedet werden kann von seinen heimischen Fans. Und wir wissen auch, das könnte einen Domino-Effekt auslösen bei der Leverkusener Zukunftsplanung. Wie genau könnte der aussehen, dieser Domino-Effekt? Das besprechen wir jetzt.
Genau, denn Stefan, dass Xabi Alonso, der Baumeister, Mit natürlich Simon Rolfes und Fernando Caro. Das Leverkusener Erfolg ist, ist ja keine Frage. Wenn so ein Baustein rausfällt, was könnte da passieren?
Also erstmal muss man ja sagen, dass es der Bundesliga wehtut, aber ich die Entscheidung total nachvollziehen kann. Und zwar aus folgenden Gründen. Er ist gekommen, hat Leverkusen übernommen als Tabellen-17., hat sie noch nach Europa geführt, hat sie sogar ins Euroleague-Finale geführt, hat das Double gewonnen. Was kann er denn bitte schön mehr erreichen bei Leverkusen? Also total nachvollziehbar diese Entscheidung für Alonso. Ich glaube nicht mit dem Domino-Effekt. Vielleicht Florian Wirtz ist eine Personalie. Ansonsten werden sie daran arbeiten, den Kader zusammenzuhalten und nächstes Jahr oder nächste Saison wieder konkurrenzfähig zu sein. Man darf ja auch nicht vergessen, auch wenn sie nur Vizemeister wurden, haben sie die zweitbeste Saison ihrer Vereinsgeschichte gespielt. Auch das ist ein Zeichen von Alonso gewesen. Also er kann nicht mehr erreichen bei Leverkusen, deswegen diese Entscheidung richtig. Und jetzt gilt es für Simon Rolfes und auch Caro, eben weiterhin eine Mannschaft zusammenzubauen, die eben wettbewerbsfähig ist. Das wird sie natürlich sein, aber auch mit Aussicht, einen Titel nochmal zu gewinnen im nächsten Jahr. Ich würde das gar nicht mal nur an Alonso festmachen, sondern wenn du eine funktionierende Mannschaft hast und einen richtigen Trainer, das ist ja die alles entscheidende Frage, wer wird der kommende Trainer? Und das werden sie schaffen. Und dann werden sie auch nächstes Jahr ohne Alonso, vielleicht ohne Wirtz, Fragezeichen, auch eine herausragende Saison spielen.
Dass es nicht einfach wird, wieder einen Trainer zu finden, der so einschlägt, da werden viele Namen gerade genannt, Cesc Fabregas zum Beispiel, der mit Como in der Serie A eine gute Rolle spielt, Wirtz. Ist das der größere Verlust für Bayer Leverkusen, wenn sich das bewahrheitet, was jetzt überall zu lesen war, dass er sich mit den Bayern einig ist für vielleicht diesen Sommer oder den nächsten Sommer?
Nee, dass Florian Wirtz ein großer Verlust für Bayer Leverkusen ist, ich meine, das steht ja außer Frage. Er ist ja so ein bisschen mit Xhaka der Kopf gewesen, dieser Mannschaft. Wir gehen jetzt immer davon aus, also warum, was soll da noch scheitern? Also der wird zu Bayern gehen, da bin ich fest davon überzeugt.
Ja, die Frage ist, was Leverkusen für eine Zahl aufruft, ne?
Ja gut, also wenn sich Bayern mit Wirtz schon einig ist, dann wird bei Bayern auch, da kommt es auf 30 Millionen am Schluss auch nicht drauf an. Also sie wollen diesen Spieler unbedingt und die werden die 115 Millionen, wenn es am Schluss 150 sind, werden sie die bezahlen. Also das wäre ja fatal zu sagen, das scheitert an der Ablösesumme. Bayern wird alles dran setzen, den zu kriegen. Und ich gehe davon aus, es wird auch so kommen. Was mich ein bisschen wundert, ist aber, dass Alonso so ein Geschiss drum macht und nicht zu sagen, wo er hingeht. Also der wird doch jetzt schon wissen, dass er nach Madrid geht.
Ja, aber er will wahrscheinlich Ancelotti den Vortritt lassen und nicht...
Ja, das ist ja genauso ein Schmarrn. Der Ancelotti ist auch weg. Also die können doch sagen, ich höre auf, ich gehe zu Brasilien, die Nationalmannschaft. Und der andere kann sagen, ich übernehme den Fall Real Madrid. Was ist das so schwer?
Ja, aber sie machen, wie sie es machen, ne? Ja, du hast recht, ja, du hast ja... Ich würde mir das auch wünschen, dass da früher Klarheit und Klartext gesprochen wird. Aber manchmal sind es vertragliche Dinge oder andere Probleme, die da mit reinspielen.
Also du darfst natürlich eins auch nicht vergessen, Jonathan Tah verlässt den Verein auch. Und du kannst natürlich die komplette Achse verlieren.
Und Schick plus, wird auch immer wieder genannt, möglicherweise, ja?
So, und wenn du die, so eine Achse verlierst plus den Baumeister, das ist natürlich dann schon ein herber Schlag. Und das kann für Bayer Leverkusen dann auch wieder bedeuten, dass sie wieder dahin zurückfallen, wo sie vor 2-3 Jahren waren.
Also da fließe ich total bei. Also es ist die Frage, welchen Anspruch hat Bayer Leverkusen? Also um nächstes Jahr den FC Bayern herauszufordern, das wird schwierig, glaube ich, unter diesen Bedingungen. Und ich stimme auch nicht ganz Mario zu, der viel Gutes eben gesagt hat, wo ich grundsätzlich dazu stimme.
Ich sage immer nur Gutes.
Ja. Viel Gutes.
Immer.
Nein, das mit in der Sache Wirtz fließe ich dir total bei. Aber ich glaube tatsächlich,
dass... Ganz kurz, ich muss Sie unterbrechen, der Ministerpräsident hat völlig recht. 3 Euro, ich sage immer Gutes.
Okay. Bitte. Ich mache euch einen Gefallen, ich zahle gleich 10.
Okay, dann mach das.
Weil wir ja so viel Geld verdienen. Oder, Herr Fest, richtig?
Ja, Solidaritätszuschlag. Ich packe auch
Geld rein. Können wir irgendwo hinspenden?
Ja, ist ja kein Problem. Guck mal.
Also alle Ex-Fußballer müssen zahlen.
Nein, du auch. Aber ein Zehner
rein. Noch. Zehner?
Wir können da wieder spenden irgendwo.
Aber du hast ja am meisten verdient, 20.
Ja.
Ja, genau.
So, während hier also ordentlich Geld reingeworfen wird.
Ich wollte ja nur noch einen Satz loswerden. Dieser Aspekt, dass der FC Bayern
ihn auf jeden Fall haben will und auch bereit ist, ein bisschen was zu zahlen. Ich glaube trotzdem, auch angesichts der Aussagen von Uli Hoeneß, dieses Festgeldkonto ist nicht mehr so prall gefüllt. Deswegen kann es schon sein, dass sie sich das überlegen, in einem Jahr wieder deutlich günstiger werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon eine Frage. 100 Millionen oder 60 Millionen, ich glaube, das ist schon ein Bereich, wo der FC Bayern vielleicht darüber nachdenkt, ähnlich wie bei Lewandowski, noch ein Jahr zu warten.
Wo Leverkusen ja dann wieder mitarbeiten kann. Und ich würde hier wirklich den Worten von Fernando Caro vertrauen, der bei uns ja auch mal hier im Doppelpass war und gesagt hat, wir sind kein One-Hit-Wonder. Ja? Also wir wollen auch auf den nächsten 5 oder 10 Jahre um die Meisterschaft mitspielen. Verkaufst du Wirtz, ist natürlich sportlich gesehen herber Verlust, überhaupt keine Frage, aber du hast Geld, wo du auch mitarbeiten kannst. Und da haben die ein perfektes Scouting, die Leverkusener. Ich glaube, das haben sie in den letzten Jahren auch gezeigt.
Wird hochinteressant werden, dieser Transfersommer. Allein diese Personalie wird die Zeitungen und die Online-Medien füllen, noch und nöcher. Kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter. Macht der FC Bayern mit diesem Coup, Wirtz zu holen, es noch schwerer für Bayern 04 Leverkusen? Das und vieles mehr, unter anderem Stefan Kunz, der Mann hinter dem Erfolg des HSV, hinter dem Aufstieg gleich in der Schalte. Und jetzt gibt es noch mal die Chance, 50.000 Euro zu gewinnen. König Solutions ist da in Vorleistung gegangen. Und jetzt kommt wieder dieser wunderbare Dot hier an und bringt die 50.000 Euro. SAP Solutions von König Solutions. Und das Geld ist wieder bei Katharina. Und sie erklärt uns jetzt, wie sie das gewinnen können.
Ja, vielen Dank erstmal an Dot von König Solutions. Wir werden nicht müde, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie bei uns ein Knallergehalt von 50.000 Euro gewinnen können unter der 01379 700 700. Oder Sie schicken eine SMS mit dem Kennwort Knaller an die 40400. Und dann drücken wir zwei die Daumen.
Gute Stimmung hier, hervorragende Stimmung hier bei uns beim Stahlwerk Doppelpass, unter anderem natürlich wegen der tollen Musik von Hajo von Hadeln und Band. Und wir waren ja beim Thema Wirtz und FC Bayern. Rein sportlich, natürlich spielt bei so einer Entscheidung für einen Spieler auch immer noch mehr eine Rolle. Ja? Wo kann ich mir ein Leben vorstellen und so weiter. Rein sportlich, Bayern, Real, Man City, hältst du es für richtig für Flo, dass er offensichtlich nach München will?
Also sein bester Buddy anscheinend, Jamal Musiala, ist hier.
Ja.
Die können, wie gesagt, die können eine neue Epoche prägen. Also fände ich als Spieler, wenn ich jetzt in der Situation wäre, gut, war ich natürlich nicht, aber fände ich schon geil. Finde ich schon eine coole Vorstellung. Jetzt hier, Bayern München gehört zu den Top-Vereinen der Welt, hier eine prägende Rolle einzunehmen, finde ich schon sehr, sehr reizvoll.
Könnte das Puzzlesteinchen sein, was noch gefehlt hat zu den großen Champions-League-Erfolgen in den letzten paar Jahren?
Ja, ich glaube schon. Das könnte halt wieder so eine Identitäts-Teambildung haben, Nationalmannschaft. Das könnte sehr gut zusammenpassen. Ich höre ja immer wieder, dass Real Madrid deswegen so spannend sei, weil Alonso geht. Ich habe mal bei einer der Sendungen vor ein paar Mal, Sie haben das gesagt, dass es früher unüblich war, dass man danach entscheidet beim Verein, ob man hingeht, wer Trainer ist. Und ich würde auch als Spieler nie abhängig machen, ob ich einem Trainer folge. Es geht so schnell in dem Geschäft, ein halbes Jahr später passiert irgendwas, der Trainer ist vielleicht nicht mehr da, ein Jahr später. Ich glaube, für so einen jungen Spieler, Real Madrid ist mal eine tolle Geschichte. Aber zu Beginn, noch in der Phase des Aufsteigens, ist schon FC Bayern eine super Geschichte. Und deswegen, ich würde es auch dem Florian Wirtz einfach empfehlen zu machen, weil ich glaube, er passt auch da ganz gut hin.
Ich bin ja immer noch ein bisschen skeptisch bei dieser ganzen Geschichte.
Ja?
Nicht, weil Florian, ich würde ihn gerne in der Bundesliga weiter sehen, klar. Ich frage mich nur, passen die zwei zusammen?
Aber es hat doch in der Nationalmannschaft...
Sag mal zwei super Spieler von den beiden. Boah. Jeder zusammen, also wenn die zwei zusammengespielt haben. Jeder für sich, ja, schon mal. Aber ich finde keine zwei überragenden Spieler, die sie zusammen gemacht haben. Hm. Ich glaube auch, das System beim FC Bayern... ist nicht darauf ausgerichtet. Die spielen beide die gleiche Position.
Ja, du musst das System anpassen, das ist klar.
Aber das ist ja die Frage. Macht es der FC Bayern? Und nochmal?
Nein, sie geben ja nicht 150 Millionen aus, wenn sie dazu nicht bereit sind.
Aber das kann ja der FC Bayern machen. Die haben ja schon damals zu meiner Zeit Geld rausgeschmissen, bis sie Spieler für mich holen wollten. Ich habe trotzdem gespielt. Für mich ist die einzige Frage nochmal, passt das überhaupt? Passt das überhaupt zusammen, wenn du das System hast, 4-2-3-1, Du musst das System komplett umstellen, weil du kannst Wirtz nicht über links oder rechts spielen lassen. Der muss zentral spielen. Musiala vom Grunde her auch. Mhm. So, Musiala über Außenbahn ist für mich, sehe ich, auch sehr schwierig. Also musst du auch ein komplettes System umstellen.
Klar.
Und das ist ja die große Frage, funktioniert es dann am Schluss?
Das Bayern-System war ja immer dieses 4-2-3-1, genau. Keine Frage. Aber es ist doch umstellbar, Stefan, oder?
Ja, wäre ich aber auch vorsichtig. Wenn du in diesem, und das ist ja das Bayern-System, dieses 4-2-3-1, wenn du diese zwei Außenspieler hast, Harry Kane vorne und Wirtz und Musiala, hast du fünf komplett offensiv ausgerichtete. Und du weißt, wer die Meisterschaften gewinnt, nämlich, wie heißt der Spruch?
Ich sag's nicht, weil dann werden sie wieder 3 Euro reinwerfen.
So, also da musst du eine richtige Balance finden. Also ich wäre da auch vorsichtig, oder du opferst irgendeine Außenposition dann für Wirtz oder für Musiala, obwohl das auch keine Spieler sind, die ich über außen sehe, sondern sind schon eher zentrale Spieler. Also und Mario hat recht.
Ja, aber nicht immer.
Hast du das gehört?
Aber er hat recht in dem Punkt mit der Nationalmannschaft, weil wenn wir uns zurückerinnern an die EM, ich kann mich an nicht zwei Spiele in Folge erinnern, wo beide perfekt performt haben. Also einer ist immer abgetaucht und das war in der Regel Wirtz.
Musiala hat den ja auch dann draußen gelassen eine Zeit
so,
lang.
Also,
Nagelsmann, stimmt schon.
Und ich sage ganz ehrlich, danke, dass du sagst, stimmt schon. Das,
ja, das geht um die EM.
Ich würde Florian Wirtz ehrlich gesagt raten, zu Real Madrid zu gehen oder zu Manchester City.
Ja, das sagst du ja schon.
Dann hat das auch nichts mit dem Alter zu tun. 22, ist noch jung, muss noch ein bisschen lernen. Er hat noch 10 Jahre vor sich, vielleicht 12, mehr ist es denn auch nicht. Also das ist jetzt kein Argument hier in diesem Fall. Ich würde ihn raten, ich meine, die Entscheidung trifft er ja sowieso mit seinem Papa zusammen, den ja berät, würde ich ihn eher zu...
Aber die Entscheidung scheint gefallen zu sein, Stefan, muss ich dir sagen.
Ja, ist es 100%?
Ja, 100%.
Die Frage ist jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr, glaube ich. Aber was viel entscheidender ist, aus meinen Augen, ist, dass der FC Bayern in der Abwehr einen Top-Mann holt und da wirklich gutes Geld anlegt. Das ist, glaube ich, dieser Situation noch viel wichtiger.
Ja, aber das besprechen wir nächste Woche.
Ja, und da, der Kicker schreibt gerade, Paris wäre an Upamecano dran, Kim ist auch nicht unverkäuflich.
Also
möglicherweise tut sich da noch eine ganze Menge. Ja. Aber das ist alles noch im Konjunktiv. Was wir sicher wissen, ist, der Dino ist zurück in der ersten Bundesliga. Der HSV hat es gestern geschafft und wir freuen uns sehr, dass uns Stefan Kunz zugeschaltet ist. Grüße aus München, Stefan.
Ja, schönen Morgen. Morgen.
Und ich glaube, dass er um fast 1:15 guten Morgen sagt, gibt uns schon so einen Eindruck, wie lang es gestern ging, oder?
Na gut, generell sagt man ja hier in Hamburg eher Moin.
Moin, Moin.
Zu jeder Tageszeit, von daher gesehen ist es nicht ganz so unüblich. Nein, ich bin tatsächlich jetzt hier auch auf unserem Nebenplatz, wo wir gerade vor 10 Minuten auch den Aufstieg von unseren HSV Frauen feiern durften. Also wir haben an dem Wochenende echt einen Doppelaufstieg hinbekommen und das ist schon ein schönes Ereignis.
Absolut. Dazu herzlichen Glückwunsch auch den HSV Frauen gegen Freiburg 2, den Aufstieg glatt gezogen. Aber wir wollen uns mit eurem Spiel, eurem Sieg gestern gegen den SSV Ulm beschäftigen. Nach 7 Jahren, mal 2555 Tage musste man warten, bis der HSV wieder sagen kann, wir sind zurück.
Hamburg 22.25 Uhr. Ein Stadion wird zum Tollhaus. Der Traditionsclub aus dem Norden feiert die Bundesliga-Rückkehr. Nach 7 langen Jahren hat es endlich geklappt. Der HSV ist wieder erstklassig.
Unglaublich. Ekstase pur. Unglaublich einfach. Mir fehlen die Worte.
Mein geilster Verein in Deutschland ist wieder da, wo er hingehört.
In die Bundesliga. Ja!
Eine 6:1-Gala gegen Ulm bringt am Ende die Erlösung. Die Aufstiegsmission eindrucksvoll erfüllt. Auch dank Merlin Polzin. Der junge Trainer war ein Sensationscoup von Sportvorstand Stefan Kunz. Mit seiner frechen Art hat er das geschafft, woran so viele Coaches in Hamburg vor ihm gescheitert sind. Unaufsteigbar war einmal. Der HSV ist doch kein Zweitliga-Dino.
Am Ende ging es für uns nicht darum, was mal war, sondern wir haben nach vorne geschaut. Wir haben eine unfassbare Mannschaft, unfassbare Führungsspieler. Der Staff, wir haben es gemeinsam gemacht und unfassbar.
Der HSV ist wieder da! Der HSV ist wieder da!
2555 lange Tage des Wartens sind vorbei. Der HSV ist zurück im Fußball-Oberhaus. Und wenn man diese Bilder sieht, kann man eigentlich nur sagen, der Hamburger Aufstieg ist eine Bereicherung für die Bundesliga.
Da sehen wir einen versprengten HSV-Fan auch bei uns hier. Stefan, du lebst ja in Hamburg. Wie sehr hat diese Stadt darauf hingefiebert, dass das jetzt endlich mal geklappt hat?
Ich glaube, wir alle, nicht nur in Hamburg, sondern ganz Fußball-Deutschland. Man kann nicht einfach sagen, HSV gehört in die Bundesliga. Dafür müssen sie natürlich investieren. Das haben sie geschafft. Ich glaube, viele haben sich auch gefreut, letztes Jahr, als Pauli aufgestiegen sind. Jetzt ist der HSV aufgestiegen. Wir freuen uns. Wir werden viel reden über diesen Verein, logischerweise in der neuen Saison. Aber auch von mir natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch.
Mike, wie schwierig wird es denn als Aufsteiger mit großem Namen? Wir haben vorhin gesprochen von Kiel, von Bochum, die mit wenig Geld das bewerkstelligen müssen, sich in der Liga zu halten. Jetzt hat der HSV vielleicht ein besseres Umfeld und auch ein bisschen mehr in der Hinterhand, aber trotzdem einfach wird es nicht. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, definitiv wird es nicht einfach, weil du musst ja sportlich halt auch mithalten können. Ne? Und ich glaube schon, dass der HSV das dieses Jahr gut gemacht hat, aber dass es trotzdem halt auch dann 2, 3 wirklich qualitativ hochwertigen Neuzugängen bedarf, weil um in der Liga zu halten, wie gesagt, das kriegst du, ich habe kein Geld mehr, das kriegst du nicht geschenkt, aber...
Ich werfe für dich gleich rein, ja.
Das ist danke, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, da musst du schon auch investieren in die Truppe und qualitativ gute Spieler dazu holen.
Stefan Kuntz wollen wir noch mal in Hamburg dazu nehmen. Stefan, ist das die Aufgabe? Also beginnt die Arbeit erst jetzt richtig, diesen Kader zu ergänzen und Bundesliga tauglich zu machen? Leider Gottes haben wir offensichtlich Probleme mit der Leitung. Es fliegt immer mal wieder raus. So ist es eben, wenn sie wieder steht, dann werden wir Stefan Kuntz dazu nehmen. Ja, ist das einfach oder ist das schwierig? Diesen HSV mit den Ansprüchen im Umfeld, mit den Ansprüchen in der Stadt wieder Bundesliga tauglich zu machen?
Na, ich glaube schon, dass der HSV andere Möglichkeiten hat, wie vielleicht Holstein Kiel oder vielleicht auch Heidenheim, wie auch immer. Also wir waren ja wirklich seit Jahren, wir haben uns ja schon teilweise lustig drüber gemacht, ne, wenn sie Dritter wurden oder wie sie dann am Schluss noch Vierter geworden sind. Jetzt ist der HSV wieder da. Mhm. Ich glaube, das ist eine totale Bereicherung für die erste Liga. Jeder freut sich darauf, jeder freut sich, nach Hamburg zu fahren. Die Hamburger Fans werden sich wieder freuen, nach München mal zu fahren, zum Spiel. Hoffentlich noch St. Pauli drin bleibt, dass wir das Derby wieder haben. Ich glaube, dass der HSV noch mal viel, viel mehr Möglichkeiten hat wie Holstein Kiel. Da gibt es ja auch noch einen Herr Kühne, der sitzt ja auch in Hamburg. Der macht ja auch gerne mal für den HSV die Schatulle auf. Stefan muss nur die Adresse rausfinden, vielleicht hat er sie ja schon.
Ich glaube, dass auch
ein Herr Kühne sich freut, dass der HSV wieder aufgestiegen ist. Und nochmal Glückwunsch. Und wir freuen uns alle, dass der HSV wieder da ist.
Das tun wir und anscheinend, ja, jetzt sehen wir ihn auch wieder, ist die Leitung wieder stabil nach Hamburg. Stefan, ich habe gefragt, beginnt jetzt die richtig schwierige Aufgabe, diese Mannschaft so aufzustellen, dass sie möglichst mit dem Abstiegskampf in der ersten Bundesliga dann nichts zu tun hat?
Ja, wenn man jetzt im Fußball tätig ist und einmal den Doppelaufstieg und dann gestern den Abschluss von dieser Saison echt fast mit so einem Hollywood-Drehbuch, da weiß man genau, das müssen wir jetzt ein bisschen genießen. Tun wir auch ein paar Tage, weil dann kommen, wie auch eben schon ein paar Mal angesprochen, die schwierigen Tage. Also wir müssen in der Planung natürlich dann unsere Mannschaft verstärken, damit wir eine Chance haben, in der Bundesliga auch eine dementsprechende Rolle zu spielen. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, da lassen wir uns mal ein paar Tage Zeit und dann fangen wir damit an. Ich meine, ist jetzt nichts Neues, dass wir uns auch mit dem Aufstiegsfall beschäftigt haben, dass es da schon Kontakt mit den Spielern gibt. Und viele natürlich dann auch erstmal sagen, ja, schaut ihr erstmal, dass ihr in die Bundesliga aufsteigt, bevor wir anfangen zu reden. Und das kommt jetzt in den nächsten Tagen auf uns zu, aber ich gebe der Runde recht. Wir müssen schon ein bisschen was tun, damit wir da eine gute Rolle spielen.
Stefan, wir haben gerade, während du sprachst, die Bilder noch mal gesehen aus dem Stadion, Platzsturm. Eigentlich alles wunderschön, aber wir müssen auch drüber reden. Da sind Menschen teilweise schwer, sogar einer offensichtlich lebensgefährlich verletzt worden. Wie habt ihr das erlebt und was gibt es für eine Erklärung dafür, dass da offensichtlich mit dem Sicherheitskonzept nicht alles funktioniert hat?
Ja, muss ich widersprechen. Wir haben heute Morgen mit der Feuerwehr schon gesprochen. Das waren viele Leichtverletzte, die natürlich dann, wenn du über den Zaun kletterst und unten aufkommst und vielleicht schon mal ein Bier oder zwei Bier gehabt hast, dann kann schon mal der Knöchel oder auch das Außenband nicht ganz mitspielen. Wir hatten zwei schwere Verletzungen. Das eine hatte mit, soweit wir wissen, mit Alkohol und Drogen zu tun. Und das zweite war eine Panikattacke. Also das ist nicht ganz so schlimm. Und das Sicherheitskonzept bei Platzstürmen, das muss noch erfunden werden.
Da hast du auch wieder recht, aber es ist ja ganz interessant und dankenswerterweise haben wir da jetzt von dir aus erster Hand die Informationen erhalten, woran diese schweren Verletzungen offensichtlich gelegen haben. Danke, dass du das nochmal aufgeklärt hast. Wie war, das wollen wir jetzt trotzdem aber auch nochmal wissen, wie waren die Feierlichkeiten? Die Spieler, die wir ja in unserer Sport1-Übertragung auch erlebt haben, und du hast selber gesagt, das fühlte sich an, als hätte man 7 Jahre eine Champagnerflasche geschüttelt und dann wäre der Korken rausgesprungen. Wie exzessiv war das gestern?
Herr Söder kann ja gerne auch was dazu sagen, wenn man jetzt an der Regierung ist, war es ja vielleicht so ein bisschen ähnlich, müssen wir auch länger warten. insgesamt haben wir gedacht, es passt, wenn wir dort in dem Bereich bleiben, wo die Spieler sich dann auch umziehen, wo sie eigentlich jeden Tag verbringen. Wir haben dann die Mixzone genutzt, um noch was zu essen und zu trinken herzurichten, auch ein bisschen Musik. Haben dann auch als erstes die Mitarbeiter mit dazu genommen, weil die natürlich auch sehr viel Anteil haben an dem Aufstieg. Dann Familie und Freunde waren eh da. Dann sind dann einige Spieler, haben mal die ersten 3 Stunden nicht geduscht. Andere standen dann irgendwann fix und fertig. Muss man sagen, dass das Angebot auszugehen in Hamburg jetzt auch nicht gerade das Schlechteste ist. Also ich bin so um 4, 4:30 bin ich nach Hause mit meiner Familie, weil ich auch einfach keine Kondition mehr habe in dem Bereich. Da hätte ich mir vielleicht vorher mal ein paar Tipps bei Mario holen können. Ich weiß, dass einige.
Da hättest du aber heute Morgen nicht mehr antworten können.
Ja, das stimmt.
Dann wärst du heute Morgen nicht bereit zum Interview.
Ja, genau. Das stimmt.
Ich hätte noch eine Frage.
Also, ich glaube auch, dass einige Spieler auch nicht zum Interview da sein könnten.
Ja. Ich hätte noch eine Frage. Stefan, drückt man eigentlich dann Pauli jetzt so ein bisschen die Daumen, dass sie in der Liga bleiben? Ja. Wegen dem Derby? Absolut.
Ja, wir möchten das Derby, aber letzten Endes ist es auch Hamburg und es ist für uns alle schön, wenn wir da möglichst viele in der ersten Liga mit unseren Damen, wie gesagt, an 3 Mannschaften der ersten Liga Fußball haben. Nein, da halten wir schon zusammen.
Schön.
Also, das ist ja noch nicht ganz sicher, dass es dieses Derby gibt. Das Nordderby gibt es auf jeden Fall gegen Werder Bremen in der nächsten Saison 2-mal. Wir freuen uns, dass der HSV zurück ist in der Bundesliga und sagen herzlichen Dank. Stefan Kunz, Grüße nach Hamburg aus München.
Gerne. Liebe Grüße nach München.
Und Katharina macht weiter.
Ja, wir wollten über ein Thema des FC Bayern München sprechen. So das Ende der Saison, da geht es ja dann logischerweise auch ein bisschen um Vertragsverlängerungen, unter anderem bei Leroy Sané. So, und jetzt hatte er offensichtlich nur noch seine Unterschrift unter einen Vertrag zu setzen. Und zu diesem Zeitpunkt hat er dann jetzt aber seinen Berater gewechselt, also seine Berateragentur verlassen und sich Pini Zahavi angeschlossen, der Mann, der liebevoll von Uli Hoeneß einst als geldgieriger Piranha bezeichnet wurde, als es damals um David Alaba ging, und ist offensichtlich jetzt mit seinem Vertragspapier nicht mehr ganz so zufrieden, was in Gänze ein bisschen für Verwunderung gesorgt hat, vor allem auch beim Sportvorstand der Bayern.
Wir haben zu beiden Agenturen, also zu seiner alten Agentur wie zu seiner neuen Agentur, eine sehr, 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 sehr gute Beziehung. Für uns kam es überraschend, aber es ist auch nicht meine Aufgabe, weil Leroy möchte vertreten werden und er hat sich entschieden, wie er sich entschieden hat. Und jetzt schaut man einfach, was passiert. Wir haben für uns schon sehr, sehr weit gedacht zu sein. Und wenn jetzt wirklich dann nochmal komplett was anderes kommt, dann wird sich das komisch anfühlen. Aber wir schauen, wir reden miteinander. Unser Wunsch wäre es, mit Leroy weiterzumachen. Das haben wir auch kommuniziert. Aber auch haben wir gleichzeitig für uns was festgelegt, wo wir gesagt haben, in dem Rahmen wollen wir uns bewegen. Und wenn der Rahmen halt dann gesprengt werden würde, dann konjunktiv, dann würde es sehr, sehr schwer werden. Aber jetzt warten wir mal ab, was passiert.
So, und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was sollen denn jetzt die Bayern machen? Sollen sie bei ihrer Marschroute bleiben, so wie wir es gerade gehört haben? Ich weiß nicht, wie du das siehst, Mario. Oder soll man dann vielleicht doch noch mal ein bisschen mitgehen, weil man den Spieler halten will? Wie siehst du es?
Naja, Fakt ist, was man so hört, der Vertrag ist ausverhandelt. Die Zahlen stehen drin und wenn jetzt ein neuer Berater da ist, warum auch immer, Der FC Bayern wird nichts drauflegen, muss man ja auch sagen. So eine überragende Saison hat ja Sané auch nicht gespielt, dass er jetzt halt noch mehr fordern kann. Ich glaube, das Angebot liegt bei 12 Millionen so ungefähr. Das sollte ihm reichen. Oder knapp drunter. Das sollte ihm reichen. Und wenn man so einen Berater dann kurz davor nochmal wechselt, gibt es für mich nur eine Erklärung. Es gibt andere Angebote, vielleicht nochmal von der Insel. Und darüber wird er nachdenken. Aber beim FC Bayern glaube ich nicht, dass er einen Euro mehr bekommt.
Soll der FC Bayern hart bleiben?
Ja, finde ich jetzt schon. Also ich meine, die werden sicher miteinander reden, kann da nicht eingreifen, das auch nicht bewerten. Aber ich finde, jetzt hat man die ganze Zeit darüber geredet, dass die Gehälter exorbitant hoch sind und dass es auch den FC Bayern etwas drückt, diese enormen Gehälter. Und ich teile die Auffassung, Sané hat tolle Spiele gemacht und andere. So. Und seit
und
Jahren.
Viele andere.
Naja, der will ich gar nicht benennen, aber seit Jahren hofft man, dass man aus dem Status eines überragenden Talents zu einem überragenden Stammspieler wird. Das ist nie 1:1 gelungen. Jetzt fand ich die Lösung, man verzichtet auf Gehalt, so ist es ja kommuniziert worden. Und man möchte dabei bleiben, auch ein Commitment für den Verein abgeben, fand ich sehr sympathisch. Hat auch bei vielen Fans für positive Reaktionen geführt. Wenn man jetzt kurz vor Schluss offenkundig einen Berater wechselt, dessen Ruf, ich kann nicht sagen, von der Ferne wird, dessen Ruf jetzt so ist, dass es in erster Linie um Kohle geht, dann setzt man ein Signal. Ich finde, der FC Bayern, man kann sich ja von allen Spielern und Beratern nicht alles gefallen lassen, finde ich. Also deswegen muss der FC Bayern das selber entscheiden.
Trotzdem, ich bin bei Mario. Ich glaube, dass es ihm bei dem Wechsel des Beraters darum geht, europaweit noch mal mehr zu scannen. Er war wohl unzufrieden mit dem, was sein Berater da an Angeboten gebracht hat. Ich glaube, dass die Seite Sané überhaupt nicht davon ausgeht, dass der FC Bayern mehr Geld zahlen soll. Und deswegen müssen wir da auch vorsichtig sein, ihm das jetzt an der Stelle zu unterstellen.
Das Schlusswort zu diesem Thema Sané, auch das wird uns natürlich noch beschäftigen. Katharina.
Wir haben ein paar Spenden reinbekommen heute. Da ist wirklich ein bisschen was zusammengekommen. Insofern, ich fliege einmal durch. Sie dürfen gerne applaudieren, wenn Sie genannt werden oder auch in Gänze. Wir haben von Bernhard Kalupka, was bekommen. Klaus Jansen, Haarmoden. Familie Klein aus Unterschwabbach. Knauer, Bedachungen. Die Nixblicker haben auch gespendet. Martin Jung aus Oberursel von den BMG. Fußball-Vagabunden, meine Güte, Nicole und Roland aus Grevenbroich. Sven und Monique aus Eilenburg grüßen den Fanclub Meuchen. Die Firma Auto Meixner aus Mörsdorf wünscht einen schönen Muttertag. Familie Refmann aus Hoogstede von Arbeig, Willenscheid, Kuni, Olli, Lippi und der Hexer grüßen die ASG und den SSV 1952 in Torgau. Dieter und Jannik aus Radolfzell am Bodensee. Die 3D-Küche. Dirk, Armin und Christian grüßen ihre Frauen und ihre Mütter und natürlich alle anderen Mütter. Übrigens nochmal einen schönen Muttertag an dieser Stelle. Und die Häuselbuben und die Zwitscherstübel. Wir haben 600 Euro zusammenbekommen. Also vielen Dank dafür. Jetzt nochmal einen Applaus, bitte. So. Und dann hatten wir ja eingangs dieser Sendung auch noch unsere Frage der Woche gestellt, die sich um Thomas Müller drehte. Wie soll es denn weitergehen mit der Bayern-Legende? Was soll er denn jetzt machen? Und da sieht Ihre Antwort wie folgt online aus. Also 10% sagen, der soll ruhig noch ein bisschen weiter kicken. 61%, also wirklich die absolute Mehrheit, sagt bei Bayern ein Funktionärsamt übernehmen, das wäre schön. Als TV-Experte arbeiten wollen nur 3%.
Durchatmen in der Runde.
Genau.
Bei 2.
So, und eine Auszeit nehmen. Und eine Auszeit nehmen, sagen 26%. Also ich bin gespannt, ob das Dopafon genau dieses Bild hier auch abdeckt.
Der einzigste und beste Weg für Thomas Müller ist, wenn er Sportchef wird bei Bayern München. Einen besseren würden sie nicht kriegen. Ein Sympathieträger für die ganze Welt.
Meiner Meinung nach sollte er sich erstmal eine Auszeit nehmen, um sich sein Familienleben zu kümmern. Das viel wichtiger ist als wie Fußball oder alles andere.
Thomas Müller sollte dem FC Bayern erhalten bleiben. Auszeit ist für den undenkbar. Der gehört zum Fußball.
Ich gehe davon aus, er wird sowas Ähnliches wie Hermann Gerland werden beim FC Bayern. Er wird ein Mentor für die Jugend werden. Vielleicht sogar Chef des Nachwuchsleistungszentrums.
Wenn FC Bayern Thomas Müller nicht mehr haben möchte, dann kann er doch nach Hamburg kommen. Wir spielen wieder erste Liga.
Thomas Müller wäre der ideale spätere Ministerpräsident des Landes Bayern.
Später.
Das war mal ein interessanter Ansatz zum Schluss.
Ja, in vielen Jahren bin ich da dafür.
Jetzt müssen wir unbedingt noch und wollen auch. Und Sie gestatten, dass ich da Stefan Effenberg das Wort erteile. Allen Müttern gratulieren, weil seine Mutter schaut immer zu und gibt immer Rückmeldung, ob der Sohn sich gut benommen hat. Ich weiß nicht, was sie heute empfunden hat, gerade bei der Kakadu-Diskussion, aber wir wollen alle Mütter grüßen. Stefan, du darfst.
Nein, natürlich. Allen Müttern wünschen wir von Herzen wirklich alles Gute zum Muttertag, alles Liebe. Und ich möchte aber noch was sagen, und zwar, das ist mir auch ganz wichtig, am Freitag wurde Jupp Heynckes 80 Jahre, auch hier von mir. Alles Gute zum Geburtstag.
Ministerpräsident, für den Besuch. Jetzt kommt natürlich wieder die harte Realität, diese Hard-Aber-Fairs, diese Mioskas und Maischbergers. Da ist es nicht so gemütlich und kuschelig wie bei uns in den roten Sesseln. Vielen Dank für den Besuch, vielen Dank euch allen. Schönen Sonntag noch. Nächstes Wochenende haben wir wieder einen Doppelpass. Dieter Hoeneß ist da und Felix Brüch, der Schiri nach seinem letzten Spiel als Schiedsrichter in der Bundesliga. Auch wir freuen uns sehr. Und jetzt noch einmal, obwohl es der Stefan hervorragend gemacht hat, der legendäre Louis van Gaal mit einem Gruß an die Mütter. Tschüss, schönen Sonntag noch, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Zuerst, ich habe gesehen, viele Frauen sind hier. So auch viele Mutti. Ein dicker Gruß. Von der Trainer von der Meister.